Hallo.
Prost, Jan.
Prost.
Prost. Willkommen zur Folge 51 von
Bitzaucher.
Achso, warte, halt du mal das Mikro? Okay.
So.
Jetzt kann ich auch.
Plopp. So.
Okay, heute haben wir keinen Gregor, aber wir haben den Johnny, den Martin,
mich, den Horst,
den
Andreas
und
den Andreas.
Die beiden Andreas haben uns besucht, die sind vom Bitcoin-Stammtisch, das sind die Bitcoin-Andreas. Okay,
Also, da ohne Gregor gibt es heute wahrscheinlich keine Hausmeisterthemen.
Und keine Selbstbewerbung.
Achso, genau, jetzt sind wir echt unvorbereitet.
Ja, der Gregor, der hat, wurde
was war noch mal
von seinem Arbeitskollegen und kann nicht bei uns sein.
Mhm. Genau.
Ja, ich war letztes Mal leider nicht da und hab's.
Noch gehört hoffentlich.
Unser, ja, natürlich nachgehört, aber halt. Was dazu machen?
Ich finde, wir sollten so ein kommunistisches Selbstzerfleischungsritual haben. Ich entschuldige mich dafür, werte Genossen, dass ich die letzten 4 Folgen nicht auswendig gelernt habe. Sie werden degradiert zum.
Ich bin schon auf den Knien.
Okay. Ja, sagen wir so, hat jemand eine Reportage, irgendwas, wo er selber war und wirklich davon berichten kann?
Ja, ich habe schon wieder eine Hand. Warte, okay. Wir müssen kurz einmal zusammenfassen. Was war denn das so letzten Dienstag? Okay, also am Freitag, das Spannendste ist sicher am Freitag das Soli-Fest von der solidarischen Landwirtschaft, für die solidarische Landwirtschaft sozusagen.
Im Tübi.
Im Tübi, ganz genau. Okay. Und das Zweite soll ich jetzt, habe ich noch zwei Zähne.
Nein, nur sagen einfach, was du berichtest.
Ja, und ja, das war jetzt, am Freitag war Aktionstag. Da habe ich letztes Mal schon berichtet, dass die BOKU sich entschlossen hat, die Landbesetzung zu räumen. Und jetzt, nachdem das Ganze alles andere als gewaltfrei verlaufen ist, gab es am Freitag einen Aktionstag vom BOKU-Rektorat. Da wurde ein Erdhaufen aufgeschüttet vom Haupteingang und Pflanzen eingepflanzt und halt Informationsschilder aufgestellt. Und am Nachmittag gab es dann zuerst Volksküche und dann Party im Tübi zugunsten der Landbesetzer und die Schäden, die sie bis jetzt erlitten haben.
Hast du solidarisch mitgefeiert?
Ja, ich habe solidarisch mitgefeiert und solidarisch mitgekocht.
Sehr gut.
Und das Bemerkenswerteste von der Feier am Abend, da ist jemand aufgetreten, der heißt Traumwandler, der spielt Gitarre und Didgeridoo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, irgendwie noch nicht gekannt, aber alle anderen Leute dort waren, haben nur auf den gewartet. Aber ich habe den vorher noch nicht gesehen, aber da kann man mal googeln, der ist auf Bandcamp, kann man mal.
Didgeridoo
ist dieses riesige. Genau, ja.
Okay. Und der war gut, oder?
Der war gut, ja. Die anderen Bands waren auch nicht schlecht, aber die habe ich mir jetzt halt nicht gemerkt, weil die waren nicht so auffällig. Die haben keine Didgeridoo dabei gehabt.
Okay.
Und ja, es gab auch am Vormittag eine Ansprache von der Vizerektorin, die ich mir aber leider noch immer nicht angehört habe, aber da gibt es im Cultural Broadcast Archive von Radio Orange eine Aufzeichnung. Ich glaube, wenn man da Landbesetzung und Solila und so eingibt als Stichwort, da findet man das.
Okay. Du hast irgendeine Reportage? Oder?
Nein, ich bin leider sehr eingedeckt.
Was ich noch sagen wollte, es gibt leider noch nichts Neues von den Besitzstörungsklagen. Habe ich von denen schon erzählt das letzte Mal? Ja,
ja, ich habe es gehört, dass die jetzt auch mit Besitzstörungsklagen belangt werden, die beteiligt.
Also es gibt da eine Presseaussendung von der ÖH, BOKU, wo drinnen steht, dass die ÖH quasi eine mündliche Zusage erwirkt hat, dass die Besitzstörungsklagen zurückgezogen werden. Aber naja, inzwischen sollte das Ganze eigentlich schriftlich sein. Aber am Blog von den Landbesetzern, 17. April, @blogsport.eu, habe ich noch nichts gelesen. Vielleicht ist es inzwischen schon drauf.
Okay, ich kann berichten, ich war am Hanfwandertag, eine Demonstration, oder war nicht viel Lust. Und war nicht auf Wiener Linux-Wochen.
Ja, allerdings. Die haben es letztes Mal angekündigt.
Ja, da war ich auch. Also, ja. Kann ich gleich machen. Also Wiener Linux-Wochen waren erstmals seit ganz langem zum zweiten Mal in Folge am selben Ort.
Mhm.
Und das hatte sich ein bisschen positiv ausgewirkt. Also es waren meines Erachtens nach, ich weiß noch, kurz dort, waren mehr Leute dort und auch die Vorträge waren gut besucht, zumindest wo ich war.
Mhm.
Also es kann so hoffen, einen langsamen Aufwärtstrend.
Kannst du einen Vergleich ziehen zu dem Grazer Linux-Tag?
Kein, unvergleichbar.
Unvergleichbar.
Ich kann nicht anstecken gegen Graz. Also ich kann nur jedem empfehlen, nach Graz zu fahren. Das ist meines Erachtens der beste österreichische Linux-Tag, aber zumindest geht es jetzt nicht abwärts, sondern
sie bemüht.
Du hast Tag eigentlich tatsächlich Tag oder ist das irgendeine Abkürzung?
Was?
Nein, Linux-Woche oder Linux-Tag?
Ja, Moment. Oder? Die Grazer haben die Webpage linuxtage.at Und die Nicht-Grazer haben die Webpage Linux-Wochen, wo auch die Grazer, aber auch alle anderen Städte eingetragen sind.
Das von Woche zu Woche woanders stattfindet?
Ja, ja, also die Wiener Linux-Tage waren wirklich 3 Tage, die Grazer Linux-Wochen sind in Wirklichkeit nur 1 Tag.
Aha, also, super, das ist ja lustig.
Und ja, geht dazu drin. Okay, ja, das waren eigentlich alle Reportagen.
Hanswandertag, was?
Hanswandertag, also, ja, ich habe auch drüber geblockt. Also mir ist aufgefallen, ich kann jetzt keine Schätzung abgeben, es waren schon ein paar tausend Leute, aber es war jetzt nicht eine Großdemo.
Ein paar tausend Leute hätte ich schon als Großdemo eingestuft, oder?
Naja. Ein paar, 2000.
Was, wie viel?
2000? Nein, kann keine Zahl sein, vielleicht waren es mehr. Sie waren halt sehr laut, sind durch die Margarethenstraße gegangen, so 3 Lastwagen.
Ja.
Und haben so Musik gehört und zum Teil schöne Lastwagen gehabt mit so riesen aufmontierten Joints, die dann so Kunstnebel geworfen haben. Aber was ich ein bisschen vermisst habe, ist in der Solidarisierung der Politgruppen untereinander. Also es waren so bewusst nicht die Tierschützer, die gleich daneben gestanden gehabt haben, haben sich jetzt nicht in die Hanfwanderung eingereiht. Oder die Typen von der Vorratsdatenspeicherungsdemo, wo wir auch einmal waren, die habe ich jetzt auch nicht dort gesehen. Es werden sicher ein paar gewesen sein, die auf mehreren waren, aber ich hätte mir gedacht, dafür, dass alle ähnliche Probleme haben, also von Medienpräsenz und Polizei und die Politik mit am Umgehen, könnten die sich mehr untereinander solidarisieren, aber das habe ich jetzt nicht erlebt.
Das sind halt jetzt die Martin
zu. Das tut halt jeder vor sich hin, wurscht und so. Wie dauert sich dann?
Über das Verhältnis von Demonstranten zur Exekutive?
Sind nein, ich meine jetzt.
Gut miteinander ausgekommen oder sind das sehr viele gewesen?
Ja, es war schon relativ viel Polizei für nicht so viele Demonstranten jetzt. Also, es war halt so. Und es war dann, die haben sich getroffen am Westbahnhof und da war irgendein Juweliergeschäft und das war dann wie bei einer Elfmetermauer voll mit Polizisten, die sind alle vor dem Eingang gestanden, damit da jetzt kein Kiffer in das Juweliergeschäft reingeht sozusagen. Das hat ein bisschen übertrieben gefunden, weil die waren eh alle so auf Musik hören und nichts tun. Ja. Ich habe ein YouTube-Video drehen wollen und den habe ich dann nicht veröffentlicht, weil irgendein Trottel hat genau vor meiner Handykamera sich einen Joint reinzogen.
Naja, aber das kann man im Video nicht feststellen, oder?
Wollt. Noch dazu hat er sich voll maskiert mit einer Sonnenbrille, aber so seitlich. Das heißt, er wäre voll erkennbar gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, das brauche ich jetzt auch nicht.
Das zensieren müssen.
Ich habe mich selbst zensiert.
Ja, ich muss mir jetzt auch gerade selbst zensieren.
Ja.
Jetzt habe ich es endlich geschafft. Soll ich anschließen mit meiner Selbstzensur?
Bitte, zensiere
ich. In dem Moment habe ich es nämlich endlich geschafft. Ich habe nämlich ein Foto gemacht von der tollen Demo jetzt gerade. Jetzt ist es gerade gelöscht worden. Also. Und bin dann darauf hingewiesen worden, dass es so einen Medienaktivismus-Grundsatz gibt, dass man bei Demos, kurz zusammengefasst, keine Fotos, wo Gesichter erkennbar sind, postet. Das ist länger ausgeführt. Ich verlinke noch, habe ich schon auf verschiedenen Seiten gelesen und finde ich eigentlich nicht sonderlich sinnvoll, weil immerhin ist das ja eine angemeldete Demo. Und wo kommen wir denn da hin, wenn man da nicht offiziell teilnehmen darf, sozusagen?
Ja.
Halt kann jemand vielleicht die Gegenmeinung vertreten?
Ja, also du vielleicht die Gegenmeinung als alter Demo-Veteran. Früher war halt so, dass wenn jemand mit so einem riesen Teleobjektiv fotografiert hat in einem Demostrom, dann war es entweder der ORF oder irgendein böser Spitzel von der Polizei und der wird dann entsprechend angestänkert. Aber ich finde es mittlerweile auch eher blöd. Das ging auch damals um das Vermummungsverbot und ob die Demo angemeldet ist oder nicht. Und da steckt die Befürchtung dahinter, dass ein allmächtiger Geheimdienst dir jetzt dann Schwierigkeiten macht, wenn er dich auf der Demo sieht. Aber andererseits denke ich, auf einer legal angemeldeten Demo in Österreich, wo du Demonstrationsfreiheit hast, solltest du dich nicht dafür genieren, dass du demonstrierst, sondern solltest
auch dazu stehen.
Speziell geht es mir am Nerv, wenn ich versuche, eine Demo zu fotografieren für meinen Blog und ein Polizist sagt mir dann, was fotografieren Sie mich? Das geht mir dann extrem am Geist.
Ja, ne?
Und das sollte man jetzt nicht als Demonstrant polizeilicher sein als die Polizei.
Und sagen, ganz genau.
Du darfst nicht fotografieren und andererseits.
Aber jetzt bist du wieder auf meiner Seite.
Keiner tut uns in den Medien präsentieren, Leute und keiner weiß es.
Also das ist meine Meinung eigentlich.
Wenn man wirklich anonym sein will, soll man seine Sonnenbrille aufsetzen oder diese coolen Geifex-Masken da.
Ja, naja, genau. Heutzutage geht das sehr ganz leicht.
Oder wenn man wirklich provoziert, will einen kleinen Hijab, diesen Vollschleier da. Ne? Das ist extra unbeliebt und kommt vielleicht auch noch in die Zeitung.
Aber also ich zum Beispiel habe extra meine Hände in antifaschistisches Rosa gehüllt.
Welche Farbe hat es sonst?
Ich habe 2 Hüllen, eine grüne und eine rosa. Und eine
braune.
Eine braune Hülle gibt es nicht.
Blau auch.
Letztes Jahr gab es ja, glaube ich, diese Diskussion, der Kamerakrieg zwischen Demonstranten und Polizisten. Ja, die Polizisten haben halt professionell, also quasi von Berufswegen ständig alles filmen wollen. Und die Demonstranten haben, ich glaube, das war in Berlin hauptsächlich, ja, haben gesagt, nein, wir filmen jetzt zurück. So, genau, wir schießen ja jetzt gibt's zurück.
Ja, genau.
Ja, und da war dann immer eine Riesendiskussion, die, finde ich, nimpflich für die Zivilbevölkerung, ja, ausgegangen ist. Wo man gesagt hat, ja gut, Kameras sind halt Teil unserer Lebensrealität bei Menschen. Ja? Und leider auch auf Häusern und so. Mhm. Ja? Aber dass die Menschen einfach mit Kameras herumrennen, das muss man halt jetzt akzeptieren, ja, irgendwie. Das war so der Konsens, den man da gesellschaftlich oder medial gefunden hat. Und ich denke mal, aus dem Gesichtspunkt würde ich das bei uns genauso übertragen, auch mit, wenn ich auf eine Demo gehe, bin ich in der Öffentlichkeit. Ja. Wenn ich auf eine Hochzeit gehe, bin ich in der Öffentlichkeit oder so. Das ist eine öffentliche Veranstaltung.
Ja. Wobei das Ganze vielleicht noch ein bisschen an Brisanz gewonnen hat in Zeiten von automatischer Gesichtserkennung und Ähnlichem.
Ja.
Was man sicher auch sagen muss, was einfach früher in der Dimension noch nicht da war. Also, ja, dass du jetzt wirklich halt automatisiert sagen kannst, okay, auf welchen Demos war der Typ alles. Ja. Ja.
Ich denke, das wäre ja, aber das ist ja nicht illegal. Trotz allem.
Ne? Es ist unangenehm.
Das,
ne?
Das ist früher einfach noch nicht gegangen und oder wurde nicht gemacht. Und jetzt ist es halt ja, leicht möglich. Ja. Das ist sicher eine neue Dimension von dem Ganzen. Ja.
Und es geht ja schon über in den Alltag, wenn man so Städte vergleicht wie London, wo du so die höchste Kameradichte hast und ja, die das auch gezielt wirklich machen. Und
ja. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass es ein Vermummungsverbot gibt. Das heißt, okay, ob der Versuch, sich zu anonymisieren, dann wieder strafbar
ist. Wobei, das gibt es in Österreich, glaube ich, immer, oder?
Ist es so? Ich weiß
nicht. Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ist das nicht immer. Was jetzt nicht
genau. Exekutiert wird das sicher
nicht. Es wird nicht mal so einen Chaoten-Paragraph dann geben und so, und, aber... Ja, du kannst dich ja nicht sehr leicht vermummen und jetzt weiß auch irgendwas vor das Gesicht hattest. Ein Schal oder.
Diese Guy Fox-Masken sind dann genau, illegal, ne?
Ja, demnach war die ganze Vorratsdatenspeicherungsdemo illegal, ne? Und jetzt hast du wieder sowas auf der
Bühne. Ja, stimmt, so sehr.
Da hat es einen Artikel am Standard gegeben, wo es darum gegangen ist, wie man sich eben möglichst vor automatischer Gesichtserkennung schützen kann. Ja, also mit
Schminken
besonders richtig. Ja, nein, es war mehr oder weniger mit Schminke. Ja. Also dass du da einfach halt die möglichst
die
biometrischen Merkmale halt irgendwie verzerrst und die Erkennung erschwerst. Ja. Aber sie haben mir gesagt, also sehr zuverlässig ist es nicht, also verlassen kann man sich nicht drauf.
Ja, und warum habe ich überhaupt auf einer Demo fotografiert? Heute ist ja der 8. Mai. Und der 8. Mai ist das der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg sozusagen mehr oder weniger offiziell für Österreich zu Ende war. Die deutsche Wehrmacht hat ja kapituliert am 8. Mai, oder? Also ist es. Also am Sonntag hat ja die ÖH einen antifaschistischen Spaziergang veranstaltet und da wurde ihm erzählt, dass die Kapitulationsurkunde am 8. Mai unterschrieben wurde, aber leider ist die russische Version unvollständig angekommen und deswegen ist die endgültige Unterschrift erst am 9. Mai dann passiert. Aber 8. Mai ist halt der Feiertag, der in vielen Ländern, unter anderem in Frankreich zum Beispiel, gefeiert wird. In den Niederlanden ist es glaube ich der 5., die haben früher schon
gut gehabt. Aber warum bist du jetzt
aber gegangen? Jedenfalls es ist ja in Österreich ein bisschen absurd, dass der 26. Oktober als Nationalfeiertag gefeiert wird, wo die Befreier abziehen und, nicht zum, Beispiel der, und nicht zum Beispiel der 8. Mai. Und der eine Grund, eigentlich war ja nicht wirklich demonstrieren, sondern es gab halt eine Veranstaltung am Heldenplatz, wo ja schon seit ungefähr 2004 so ungefähr, machen ja die verschiedenen Burschenschaften immer einen Fackelzug im Gedenken an die Opfer, das Codewort des Zweiten Weltkrieges und nehmen so, da quasi...
Sie nicht die Opfer des Faschismus, ne?
Ja, genau. gibt es ja irgend so einen Gruft am Heldenplatz, wo sie dann quasi alle hinpilgern und da, das ist jetzt eh wieder in den Medien gewesen. Und da waren es eine Kranzniederlegung und unter die Gruft, da gibt es halt quasi einen Soldaten, der quasi für alle gefallenen Soldaten steht des Ersten und Zweiten Weltkrieges und der diesen Soldaten quasi gemeißelt hat. Der Bildhauer der war dann ein Nazi, wie sich später herausgestellt hat, und der hat dann angeblich eine kleine Kapsel runter versteckt, wo halt verschiedene Nazi-Parolen draufstehen und sich dann immer gefreut, wenn alle möglichen Leute, die eigentlich keine Nazis sind, töten halt irgendwie Kranzniederlegungen für die Soldaten machen. Und jetzt habe ich gestern oder heute in der Zeitung gelesen, dass der Darabosch möchte jetzt diese Kapsel suchen tatsächlich. Aber naja,
diese Karikatur.
Ja, genau, die Suche nach der verlorenen Kapsel. Aber jedenfalls, diese Gruft ist problematisch und da gibt es halt, also die Geschichte von diesen zwei, da sind bei diesem Durchgang zum Heldenplatz, wo halt diese vier.
Beim Heldentor.
Genau, so heißt das. Das ganze Heldentor ist eine problematische Sache, weil, aber ich weiß jetzt die genaue Story leider nicht mehr. Und da gibt es jetzt zwei. Also links und rechts halt zwei Räume, wo das eine ist die Gruft und das andere ist irgendwie so ein Raum, wo Bücher liegen mit allen gefallenen Soldaten und jeden Tag Seiten weitergeblättert wird oder so. Mhm. Aber die Details, warum das jetzt problematisch ist, haben wir leider nicht gemerkt. Jedenfalls, heuer zum ersten Mal im großen Stil gab es eben eine Veranstaltung von allen Nichtrechten, sage ich mal. Ja, also hauptsächlich haben es die Grünen initiiert, kann man glaube ich sagen. Aber es war eine Gegenveranstaltung gegen die Kanzlerinnenlegung und den Fackelzug. Und da gab es halt ein paar Redner. Und dann gab es eben noch die Demo von der Unirampe zum Heldenplatz. Mhm. Das passiert also jetzt gerade.
Also zwei Veranstaltungen auch noch gegen den.
Genau, also auf der Demo werden so bis, würde ich sagen, zwischen 500 und 1000 Leute wahrscheinlich sein. Und ungefähr nochmal so viele auf der. Am Heldenplatz ab 17 Uhr bei der Gegenveranstaltung. Die habe ich noch nicht gesehen, aber die sind halt eben jetzt erst. Die gehen erst später los, wenn es dann dunkel wird, wegen den Fackeln wahrscheinlich. So. Ja.
Okay.
Naja, und das ist eben der Slogan des Tages ist.
Ja.
Nimmt sie auf, gut.
Naja, nur die Batterie ist leer. Wir sollten schneller reden. Beziehungsweise ich nehme vielleicht noch zu sich auf mit dem Handy. Wobei das hat auch eine leere Batterie. So, ja, kannst du mich aufnehmen mit dem Ding?
Ja.
Okay, das wäre super.
Ja. Gregor, wenn du das hörst, wir brauchen dich.
Ja. Okay, super.
Jo. Na, der Slogan von dem Ganzen war, damit ich es jetzt richtig sage, scheiße, ich aber nach.
Auf einem Bild?
Ja.
Das ist nämlich so schärfer.
Wer heute nicht feiert, hat verloren. Und in Anspielung auf die darauf, dass ja die ganzen Rechten sozusagen den heutigen Tag als Trauertag sehen.
Ja, aber es ist interessant, dass da diese Diskussion über Soldatenverherrlichung nur sehr einseitig läuft, nämlich man darf halt keine Soldaten des Zweiten Weltkriegs verherrlichen, aber dass das ja im Allgemeinen ein problematisches Thema wird, das hört man irgendwie noch nicht so. Also zum Beispiel die Verteidigung gegen die einfallenden Türken, ja, die ist überall in Österreich, gibt es Martal und Kapellen und die heilige Jungfrau schütze uns vor den bösen Osmanen und unsere Helden haben hier quasi Wunder vollbracht und haben alle getötet. Ja. So, komplett unreflektiert wird das als positiv.
Brauchtum,
ja. Erhalt unserer Kultur. Natürlich ist es schrecklich.
Turbandrang.
Ja, genau. Naja, aber das ist nachts, finde ich, sehr einseitig angekommen.
Aber gerade das hat in Österreich eine große Tradition, weil der Zweite Weltkrieg wurde ja in den Schulen sehr lange zum Beispiel das nur spärlich behandelt. Kannst du es uns erzählen, du bist der Älteste, oder?
Ja, ich muss aber
sagen, wurde bei dir schon ordentlich behandelt, okay, passt. Also bei meiner Tante, die ist nur ein bisschen älter, die hat mir vor kurzem extra mal erzählt.
Dass das überhaupt noch bei
Ihnen ist. Ich bin nicht der Zweitälteste, oder? Ich hab über den Zweiten Weltkrieg allerhand Sachen in der Schule gelernt. Aber das ist
schon durchgenommen in der Schule.
Ja. Aber das war früher mal bis, weiß ich nicht, 1970 oder so, kann das sein?
Ja, also
war das eher,
der ersten Generation.
Ja, war das eher nicht normal, dass man.
Aber ich muss auch sagen, wir sind auch nach Mauthausen gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt von der Schule.
Auf jeden Fall.
Da habe ich mal in Deutschland mit einem Pfarrer geredet und er hat gesagt, ja, das ist super, dass Österreich das macht. Und das ist gar nicht selbstverständlich.
Aha. Also, in Deutschland auch nicht, also?
Nein, keineswegs. Mhm. Und auch er hat gesagt, es hat ihm voll imponiert, dass das österreichische Bundesheer eine Vereidigungszeremonie in Mauthausen macht.
Mhm,
was auch passiert ist, ja.
Aha.
Ich meine, also man muss sich nicht nur genieren. Ist dann.
Ja.
Okay. Martin?
Ja, wollt ihr noch was erzählen von heute? Ja, das ist das eine. Das andere ist ja, dass es auch bis heute noch ganz selbstverständlich eben solche Sachen wie den Karl-Lueger-Ring, der jetzt endlich umbenannt wurde, gab, oder auch diese. Jetzt wird er demnächst umbenannt. Demnächst, aber das ist jetzt schon fix.
Genau. Karl Lueger für unsere Nicht-Wiener Hörer, Wiener Bürgermeister und großer Antisemit.
Ja, genau.
Ich glaube, ja ein paar andere Adressen auch noch, oder? Also nicht nur.
Ja.
Okay. Na gut, dann nutzen wir heute die Qualität unserer Gäste aus. Bitcoin-Gäste. Johnny, hast du noch irgendeine Meldung oder so?
Nein, ich bin... Wichtiges? Ich schweige.
Nutzen wir mal unsere Andreas aus und lesen dann irgendwelche vermischten Meldungen vor, würde ich sagen. Ne?
Mhm.
Okay. Also lieber Andreas, ihr habt ja den Bitcoin-Verein gegründet, oder?
Ja, mitgegründet, ja.
Seid einer der oberen 10.000 des Bitcoins-Besitztums. Des virtuellen Geldadels,
ja,
Österreichs?
Der einzigen 10.000 vielleicht, ja. Also auch der oberen, ja.
Oh, was hat er wirklich? Wie viele Bitcoins hast du?
Ich habe jetzt genau einen Bitcoin.
Ich habe 0,9.
Du hast 0,9, da hat er sicher der ärmste Welt. Ich habe glaube 0,2. Ja, oder 0,0 irgendwas.
Ist auch, ihr seid ganz gut im Konsens. Ich habe mal gelesen, sozusagen, wenn man irgendjemanden sagt, sozusagen Bekannten von der Straße, wenn er sich sagt, na, soll ich mir Bitcoin kaufen? Ja, sagt man ihm, kauf dir einen.
Dann bist du dabei.
Genau. Weil wenn das jeder, quasi wenn das jeder macht, ja. Aber ja, das mit dem, ja, ist mit dem Bitcoin kaufen, also das kann man jedem einfach uneingeschränkt empfehlen, einmal einen zu haben. Zu
ja. Und ich sage auch, wenn ich jetzt null technische Vorkenntnisse habe, könnte ich einmal auf eine Vereinssitzung bei euch gehen und sozusagen könntest du mir nicht einen Bitcoin kaufen, so von Phone zu Phone, was man ja letztes Mal gemacht hat. Ne?
Genau, also wir sind auf jeden Fall da. Gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, auch in größeren Mengen, wenn es Bedarf besteht, Bitcoins weiterzugeben. Und natürlich freuen wir uns über Gäste, die generell Fragen haben. Also das ist auch Einladung an die Öffentlichkeit. Kommt zurück, gerne vorbei zum
Bitcoin. Kannst du sagen, wann der Stammtisch immer stattfindet?
Also derzeit ist der Zeitplan so, dass wir circa einmal im Monat, meistens im MetaLab, ein Treffen haben.
16.
Ja. Also neben dem Rathaus direkt, das ist ein Kellerlokal, dort ein Treffen machen und das ist, wird am besten über den MetaLab-Kalender reinschauen oder vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, da regelmäßig Infos zu erhalten. Ja.
So einen Biertaucher-Kalender reinzutun.
Ja, wir könnten das dort announcen, genau, ja, wenn wir wieder Termine haben.
Stimmt, da können wir den Dauertermin eine Gruppe, genau, brauchen wir gar nicht.
Ja.
Nachdenken.
Mhm. Und könnt ihr so sagen, was sind die typischen Fragen der Newcomer an euch oder was sind so die Standardgespräche? Also was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, ich war glaube ich jetzt zweimal da im Stammtisch von euch, dass immer wieder sich irgendein ein übrig gebliebener Altipi-Revolutionär zu euch verirrt und dann fragt, ja, kommt jetzt mit dem Bitcoin endlich die kommunistische Glücksgesellschaft, wo wir dann nur noch Waren haben und kein Geld und warum geht da nichts weiter, so auf die Art.
Das ist eine Frage von,
überspitzt.
Das haben wir, glaube ich, wirklich jedes Mal gestern auch.
Und müsstet ihr die dann immer ein bisschen enttäuschen, also, ihr wollt dann über Technik reden und über, ja, es war ja wurscht, wie wir die Revolution jetzt machen, aber warum geht da nichts weiter, warum muss ich bei Billa immer noch die zahlen für die Gummibärchen? Ne?
Ja, genau. Ja.
Ja, das ist sicher ein interessanter Aspekt, also von Bitcoin. Weil
aber
es ist halt,
warte mal kurz, sollte man nicht zuerst noch einmal sagen, was Bitcoins sind, oder? Weil die Bitcoin-Folge ist schon ungefähr dreiviertel des Jahres her.
Uninformierteren und so. Bitte, was sind denn Bitcoins in einem Satz? Kannst du das?
Das wird jetzt mal, glaube ich, schwierig.
Die Fahrstuhlversion, ne?
Ja, genau.
Bitcoins sind digitales Geld, so selten wie Gold, dass man übers Internet sehr schnell und sehr billig verschicken kann. Unabhängig von allen Banken, Institutionen. Niemand kann einen daran hindern, da teilzunehmen.
Das heißt, im Gegensatz zu einer Überweisung von einem österreichischen Konto auf ein anderes österreichisches Konto, braucht das Geld nicht 3 Tage.
Genau, genau.
So, sekundenschnell überwiesen.
Sekundenschnell überwiesen.
Man sieht's. Also ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist auch die Unbeeinflussbarkeit, weil es keiner Kontrolle, also keinem Institution unterliegt, keiner Kontrolle unterliegt. Es ist ein mathematischer Algorithmus dahinter.
Also kein
der
Staat
ist,
kann jetzt sagen, ich werde jetzt die Bitcoins
ab. Genau, oder also ich fange jetzt den Euro auf, oder ich fange jetzt den Bitcoin auf. Das würde gar nicht gehen, wenn man es wollte, weil das. Ja,
also es gibt verstehe, keine oder? Bailouts
eine,
in Bitcoin.
Eine Währung, die unbeeinflusst ist von Angela Merkel.
Von
eigentlich
nur dem.
Naja, Prime. Vielleicht.
Genau, weil populär werden.
Es ist diese Limitierung der Bitcoins ist ein ganz wichtiger Aspekt, meiner Meinung nach, weil es ja eben kein künstlich erschaffenes Geld ist sozusagen, sondern so wie...
Genau, also das ist der Diskussionspunkt, den ihr letztes Mal schon angesprochen habt, wo wir uns eben gedacht haben, naja, da könnte man was dazu sagen. Ja. Naja, also künstlich erschaffenes Geld ist ja, sagt man im Normalfall, ist Fiat-Geld. Ja? Fiat-Geld ist definiert, also einfach ein Begriff, der definiert ist als durch Dekret erzeugtes Geld.
Also wie wenn ich jetzt König wäre und sage,
genau, der König sagt, genau, alle Menschen haben mit meiner Spucke zu bezahlen.
Das heißt, und vor allem Fiat, es werde.
Genau. Also, und vor allem das, was bei uns in unserem Kulturgesetz das Entscheidende ist daran, ist, dass man die Steuern bezahlen muss mit dem Geld.
Das heißt, und ich darf nicht mehr in Naturalien Steuer zahlen.
Oder genau, also und was in Amerika der Aspekt von Fiat-Geld ist, dass es diese Legal Tender Laws gibt für den US-Dollar. Das hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Einerseits darf niemand herkommen und sagen, ich mache jetzt etwas und schreibe Dollar drauf.
Ja? Das wäre Fälschung. Ne?
Das wäre Fälschung, wobei man kann sagen, es sind, keine Ahnung, es sind Lindendollar zum Beispiel oder es sind jetzt meine, weiß ich nicht, Einkaufszentrum -Dollar. Das ist eben gerade ein schwarzer Bereich in Amerika. Und also es darf nicht Dollar heißen. Und andererseits, wenn man eine Schuld hat, muss es eine Möglichkeit geben, wenn man einen Dollar hat, muss er den annehmen. Also das Händler. Wenn der Kunde eine Schuld beim Händler hat, kann der Händler nicht denjenigen wegschicken.
Genau.
Er muss ihn akzeptieren. Das heißt nicht, er kann aber natürlich sagen, na, mit dir mache ich keine Geschäfte. Ja. Das heißt, er kommt erst gar nicht in die Schuld. Aber wenn eine Schuld besteht, dann muss er.
Also der Amerika forciert sozusagen, dass das ein liquides Zahlungsmittel ist, also ein gültiges Zahlungsmittel.
Genau. Und bei uns ist das meines Wissens her nicht. Genau so, sondern es beim Euro ist es jetzt eher, ich muss meine Steuern in Euro zahlen, also muss ich auch irgendwoher Euros bekommen, also hole ich mir die vom Kunden logischerweise. Also nehme ich gerne Euros. Ja? Ja. Also das ist also sozusagen das Fiat-Geld. Und jetzt Bitcoin, ist Bitcoin ein Fiat-Geld?
Also noch einmal,
laut der Definition
ist nur, dass ich Schulden damit
per Dekret. Es ist per Dekret. Aber
dass mir jemand anderer das aufzwingt, dass das ein gültiges Zahlungsmittel ist.
Genau. Niemand zwingt dich dazu, um Bitcoins zu verwenden. Genau. Ja? Niemand verlangt, deine Steuern zu bezahlen in Bitcoins.
Also wenn ich König bin,
ja, dann
seit du kannst einen Händler nicht dazu zwingen, dass er deine Bitcoins akzeptiert. Ja?
Okay, ja. Das ist
die andere Seite. Aber angenommen, ich mache jetzt Geschäfte in Albanien oder in der Südsahara, dann werden ja dort die Bitcoins wahrscheinlich vielleicht sogar noch stabiler sein, als was immer dort Geld im Umlauf ist, an nationaler Währung.
Genau.
Das heißt, es könnte durchaus Gegenden geben, wo der Bitcoin sozusagen attraktiv wäre, im Gegensatz zum nationalen Zahlungsmittel.
Genau, ja.
Ja, also da sprichst du jetzt wahrscheinlich die Wertaufbewahrungsfunktion vom Geld an. Wenn es jetzt um die Inflation geht oder um die Stabilität halt vom Kurs. Wobei man natürlich sagen muss, also Bitcoin ist alles andere als eine stabile Währung momentan. Also der Kurs
halt auch
$5 in etwa.
Hält für einen Bitcoin?
Für einen Bitcoin $5, ja.
Der war aber schon mal wesentlich höher, ne?
Er war kurzfristig ca. bei $30 schon mal.
Aber da gab es irgendein krummes Ding oder so, nicht?
Nein, nicht nur eines. Also er war bei $30, er war bei $2 und jetzt ist er bei $5. Und jetzt ist das, kann man schon sagen, hat sie, also im Moment, das verschreit man dann gleich, aber jetzt schaut er mal zumindest die letzten Monate recht stabil aus. Recht.
Man könnte sagen, der Wert, den der Markt für einen Bitcoin derzeit bereit ist zu zahlen, pendelt sich derzeit gerade bei $5 ein.
Der Wert ist, also der Markt ist vor allem wesentlich, sage ich mal, erwachsener geworden und weniger anfällig für gröbere Schwankungen, aber dass es immer noch wesentlich, also eines der volatilsten Finanzinstrumente überhaupt, selbst Volatilität ist die Veränderbarkeit des Kurses von einer, genau, ja, er geht rauf und runter und nicht nur in eine Richtung logischerweise. Weil, ja.
Und weil du sagst, der Markt ist erwachsener geworden, es gibt in Österreich noch keine Bank, wo ich hingehen kann und sagen Sie, ich habe da 10 Euro, gibt es noch bitte ein bisschen Bitcoins dafür.
Ja, ja.
Da hat sich noch keiner gefunden sozusagen, weil das sind ja die englischen Leute, wo ich mit einem Geldproblem hingehen würde.
Also, ist da was davon? Also in Österreich speziell nicht, aber in Amerika beispielsweise gibt es schon die Möglichkeit, zur Bank zu gehen und ein Cash-Deposit zu machen.
Ja.
Und dieses Cash-Deposit kann man dann auf einer Website quasi einscannen und denen schicken.
Ja.
und dann innerhalb von wenigen Minuten die Bitcoins holen. Also da helfen einem quasi die Banken indirekt schon. Sie wissen zwar nicht, dass sie jetzt aber wirklich...
Die Banken sind, weil sie den Cash-Deposit...
Genau, sie
wenn es telegrafisch
genau, ja. Das ist ein Cash-Deposit, da hast du einen US-Dollar an der Bank einbezahlt, beziehungsweise das geht sogar auch bei 7-Eleven mittlerweile schon und bei irgendwelchen anderen so um die Ecke Shops. Das ist so, 7-Eleven ist wie bei uns der Ströck oder der Billa oder so. Ja, also so ein kleines Geschäft. Ja, und dort geht das schon und das ist auch ein Teil natürlich, was erwachsener geworden ist. Das ging zum Beispiel vor ein paar Monaten noch nicht. Ja.
Und dann gibt es immer wieder so Geschichten, dass Bitcoins von irgendwelchen dunkelsten Teilen der Gesellschaft benutzt werden, um Drogen oder Kinderpornos oder irgendwas anderes ganz, ganz Schlimmes zu
finanzieren. Na, Kinderpornos hat man noch nicht gehört, also das ist dir jetzt eingefallen. Also
das klassische Totschlagargument, wenn man gegen irgendwas ist.
Genau, ist alles eins. Ja.
Dunkle Ecke des Internets, setzt das Licht hin. Also sagen wir, aber die Drogen haben sich...
Ja, also ja, es gibt diese Silk Road. Ja. Also grundsätzlich muss man sagen, dass in der ganzen Drogenlandschaft, dass ungefähr nicht einmal ein Häuserblock, sag ich mal, zweiter Bezirk ausmacht, bei uns jetzt vom Umsatz her wahrscheinlich, weil das ist immer noch relativ klein.
Mit demselben Argument könnte man Dollar verbieten, weil 99%...
Genau, also normales Bargeld ist, glaube ich, also ich habe jetzt keine persönlichen Erfahrungen, aber ich glaube, Bargeld ist trotzdem noch King bei Drogen Endkunden.
So, das sind die wahrscheinlich.
Also Bargeld funktioniert da wesentlich besser und du hast auch gleich, also gewisse größere Sicherheit, wenn man, ich denke mal, dass für Leute, die nicht in Ballungszentren unbedingt sind, ist es als Endkunde vielleicht eine bequeme Möglichkeit, aber es ist natürlich nicht ganz risikofrei.
Ja. Ist es ja so, dass die ganzen Bitcoin-Transaktionen sind ja für jeden einsehbar sozusagen, wobei man sich beliebig viele Kontonummern, wenn man so will, holen kann. Nicht?
So meine Frage nämlich jetzt. Wie
also man kann für jede Transaktion eine neue Kontonummer holen, wenn man so will.
Aber, wenn jede Transaktion öffentlich ist, kann ich ja irgendwann auf irgendeine Geldbörse, wenn es in einer Geldbörse landet, muss es aus der Geldbörse auch irgendwann wieder raus. Ich kann es ja nicht einfach so rausnehmen, es muss ja wieder durch eine Transaktion da rausgehen. Ist es denn nicht irgendwie über...
Ja, also prinzipiell ist...
Also meine Frage war, ist das eigentlich für solche Zwecke überhaupt geeignet, weil es ja völlig transparent ist eigentlich,
wohin sich das Geld bewegt? Also wenn ich jetzt als unbedarfter User irgendwie Bitcoin verwende für irgendetwas, wo ich und damit glaube, anonym zu sein, das wäre ein Trugschluss. Also es ist sicher nicht etwas, was von Haus aus irgendwie anonym ist oder auch für Anonymität irgendwie gebaut wurde. Also es gibt da eben den Kaminski, ein ziemlich bekannter Security-Experte, der eben das bei einem Talk recht schön gezeigt hat, wie nachvollziehbar eigentlich halt Bitcoin ist. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also das eine ist eben, dass man halt einfach im Netz lauscht, wo kommt die Transaktion her. Also Peer-to-Peer-Netz kann man einfach lauschen, okay,
auf Netz
welche IP. Genau, dann hat man die IP. Und das zweite ist eben, dass halt Bitcoin-Transaktionen immer mehrere Input-Adressen, also mehrere kleine Bitcoin-Beträge zusammenfassen, um jetzt eine Zahlung durchführen zu können. Also wenn ich jetzt Hausnummer 10 Bitcoins zahlen möchte und ich habe in meinem Wallet jetzt irgendwie 5 Bitcoin, 2 Bitcoin und 3 Bitcoin, dann werden die drei Inputs zusammengefasst, um diese 10 Bitcoins zu zahlen. Und wenn ich in der Blockchain jetzt, also diesen Transaktionslog jetzt eben sehe, okay, in einer Zahlung wurden diese drei gleichzeitig verwendet, dann weiß ich natürlich, dass diese drei derselben Person gehören. Und dadurch kann ich eben, also dann durch Graphanalyse kann ich eben sagen, okay, dieser Pool an Adressen gehört wahrscheinlich zu einer Person. Wenn ich jetzt irgendeine Adresse habe, die zum Beispiel mal als Spendenadresse von jemandem veröffentlicht wurde, mit seinem Namen dabei, oder die von irgendjemandem verwendet wurde, wo er etwas auf seinen Namen bestellt hat, dann oder weiß ich...
einfach eine Tauschbörse benutzt hat, wo man sich in den meisten Fällen ausweisen muss.
Richtig, ja.
Also wenn man Geld gekauft hat...
Also bei einer normalen Bitcoin-Tauschbörse wie Mt. Gox muss man sich im Normalfall ausweisen, um US-Dollar dort zu hinterlegen oder US-Dollar oder auch Euros abzuheben.
Also kann ich das so zusammenfassen, dass Bitcoin wesentlich unanonymer sind als Bargeld?
Ja.
Vielleicht muss man die zweite Hälfte noch dazu sagen. Also das war mal das eine. Wenn man eben Bitcoin einfach so verwendet, läuft man Gefahr, dass man ziemlich leicht identifizierbar ist. Allerdings bietet Bitcoin auch die Möglichkeit, wirklich 100% anonyme Sachen, 100% anonyme Transaktionen durchzuführen. Es ist nicht ganz einfach, wie meistens, wenn man wirklich jetzt anonym im Internet sein, und, sein will. Es bedarf einiges an Vorwissen, einiges an technischem Know-how. Allerdings ist es durchaus möglich, dass man Bitcoins auch 100%ig anonym verwendet. Ja? Das ist die Kehrseite der Medaille, je nachdem von welcher Seite man sieht. Ja? Also,
ich glaube, das machen die meisten, selbst die Silk Road benutzen nicht. Also man muss einmal mit Tor sich grundsätzlich mit dem Internet nur verbinden. Man muss die Bitcoins also möglichst aus einer Quelle beziehen, die nicht irgendwie öffentlich ist. Oder auch eventuell selber meinen. Über die Stromrechnung ist also total unnachvollziehbar, richtig. Und das Dritte ist dann, dass es verschiedene Arten von Laundry-Services gibt, Geldwäsche-Services ja, für Bitcoins. Den muss man dann bis zu einem gewissen Grad natürlich vertrauen, aber da gibt es dann viele verschiedene, oder man überlebt sich selber ein Schema, dass man sie zwischen verschiedenen Online-Wallets hin und her verschiebt. Das könnte man auch machen. Und dann... jetzt speziell in Silk Road selber, haben die auch nochmal sowas eingebaut. Ja? sagen ein Built-in-Laundry-Service, genau. Ja? Die laundern das auch schon gleich mal automatisch. Aber das heißt nicht, dass man da sicher ist. Ja? Das FBI hat gestern, hast du schon gelesen, ja, ein 20-Seiten-Bericht rausgebracht. Das war das erste Mal, dass ich in der Geschichte des Internets einen 20-Seiten-Bericht über Bitcoin gelesen habe, wo das meiste gestimmt hat. Wow. Also da muss man wirklich sagen, Kompliment an das FBI. Die haben das sogar halbwegs hingekriegt, ja. Ja, das zu checken, was da eigentlich abgeht. Und sie haben festgestellt, also ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber im Groben, es ist keine Gefahr. Es besteht das Potenzial von irgendwelche Art von abstrakten Missbrauch. Aber wir haben eh die IP-Adressen und wir können die statistische Analyse machen. Also
das FBI fühlt sich jetzt nicht durch Bitcoins bedroht.
Aus dem Paper kam das überhaupt nicht heraus.
Ja. Sie gehen eben auch darauf ein, dass man eben über diese Schnittstellen zum herkömmlichen Geld, eben diese Tauschbörsen, die im Normalfall eben diese Anti-Money-Laundering-Bestimmungen erfüllen müssen, um eben jeweils die Identifikation der Kunden eben durchzuführen, dass man über die, wenn man da Zugriff drauf hat, dann erst wieder die Leute identifizieren kann. Also das erwähnen sie explizit und das ist im Endeffekt auch Stand der Dinge, also das muss jedem bewusst sein. Ja.
Na gut, dann eine Frage, warum nutzt ihr zwei Andreas Bitcoinern? Also was habt ihr jetzt persönlich davon? Wenn ich das richtig verstehe, seid ihr nicht reich geworden durch Bitcoinern, sondern durch traditionell
noch
durch
essen.
Arbeit oder Beziehung oder ich weiß nicht, aber also ihr bestreitet euren Lebensunterhalt noch nicht durch Bitcoins verschachern und
sicher nicht,
die Kontinente. Aber warum tut ihr es dann?
Es ist eine ganz tolle Sache. Wir haben ja gleich am Anfang über die ganze Geldgeschichte schon gesprochen. Also Bitcoin stellt sicher eine ziemlich große Revolution dar, von der Idee her, wie in unserer Gesellschaft potenziell mit Geld umgegangen wird.
Also kann man nicht richtig verstehen, in dem Sinn, dass nicht ein Staat das Monopol
genau, hat. Genau, also es aus einfach, also jetzt ganz banal gesprochen, aus philosophischen Gründen gibt es gute Gründe zu sagen, das ist was, wo man sich dahinter klemmen sollte, dass sich das vielleicht bis zum gewissen Grad durchsetzt, dass indem es Mainstream
zum
wird.
Einen Bitcoin kauft
beim zum Beispiel, ja. Oder indem man sich einfach auch damit auseinandersetzt, wie kann man das verwenden, was sind das für Anwendungsmöglichkeiten und so. Also das ist einfach eine große Motivation. Andererseits ist es natürlich technisch interessant, weil es ermöglicht, einfach aus technischen Gründen, wie das Ding aufgebaut ist, ganz neue Anwendungsmöglichkeiten. Ja.
Also für die Technik interessiert einfach.
Auch wenn man jetzt mit Computern was zu tun hat und sich überlegt, okay, ich habe jetzt meine Farmville-Schafe, aber wie bringe ich meine Farmville-Schafe nach World of Warcraft? Ja. Ich würde gerne die da verkaufen und dann überlegen, wie könnte das... Genau, ja, und das geht teilweise gar nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel...
Eine Währung fürs Internet.
Genau, ich habe eine Währung fürs Internet, die sozusagen im Internet ihren ökonomischen Nutzerkreis hat. Ja. Also quasi wie die geografische Heimat einer klassischen Währung ist, gibt es da eine sozusagen...
Und hast du Use Case passiert für Bitcoins jetzt real etwas zu kaufen oder zu verkaufen schon? Oder?
Ja, schon eine Menge Dinge, ja.
Ein Beispiel sagen?
Was war das Größte, was ich gekauft habe? Also am meisten habe ich es als Spende verwendet.
Das heißt, dass irgendeine Organisation jetzt Bitcoins gespendet?
Genau, genau. Also am meisten habe ich es als Spende verwendet. Man kann es auch zum Beispiel für VPN verwenden. Das ist zum Beispiel hervorragend möglich, wenn man VPN-Dienstleistung kaufen möchte. Also Virtual Private Network. Also zum Beispiel jetzt die Briten, ja, die haben jetzt ihre Pirate Bay-Blockade irgendwie. Und wenn die jetzt da quasi untertauchen möchten, dann kaufen sie sich irgendwo im Internet ein VPN, verbinden sich mit dem und alles, was sie surfen, geht nur über das raus. Und auch mit einer vernünftigen Geschwindigkeit, ja, weil im Gegenteil, Tor ist halt performance-mäßig nicht so toll. Ja, ja. Beziehungsweise...
sozusagen einen Service im Internet kaufen.
Genau, ja.
Eine interessante Möglichkeit, oder die ich eigentlich am meisten mittlerweile verwende, ist einfach Amazon-Gutscheine zu kaufen. Also es okay, gibt, es gibt nicht direkt von Amazon, aber über einen Reseller, der quasi die Provision von Amazon kassiert, dadurch ein paar Prozent günstigere Preise kriegt. Und auf der anderen Seite gibt er dadurch einen sehr guten Kurs eigentlich weiter. Das heißt, es kann mitunter so sein, dass man einfach bei Amazon, wenn man es über Bitcoin kauft, wirklich günstiger einkaufen kann als über Euro. Ja.
Kommt es doch an, wie günstig du deine
Bitcoin. Richtig, ja, aber der Kurs, den derjenige anbietet, der das macht, also über spendbitcoins.com geht das, ist meistens sehr gut und ich habe da oftmals schon einiges gespart.
Der, erlaubt beliebige Höhe des Preises in Bitcoins zu kaufen oder nur einen gewissen Teil dann?
Du kaufst im Prinzip einen Gutscheincode, einen Amazon-Gutscheincode. Ich wüsste nicht, dass es ein Limit gibt und bis jetzt bin ich auch noch nicht drauf gestoßen.
Und du hast den problemlos in Bitcoin zahlen können und da hast keine Probleme gegeben.
Genau,
also man kann sagen, du sparst reales Geld beim Einkaufen, weil du Bitcoins verwendest.
Richtig, ja.
Jetzt sollte man vielleicht noch sagen, wo man Bitcoins im großen Stil quasi herkriegt. Da haben wir ja erwähnt, die Tauschbörsen quasi, Mount Gox zum Beispiel. Ja. Was gibt es noch bei euch? Verkauft ihr auch Bitcoins?
Genau, wir geben auch Bitcoins, also je nachdem, nicht offiziell sozusagen, sondern auch von Peer-to-Peer. Wenn jemand von mir Bitcoins haben will, kann er sie gerne haben, zu einem normalen Preis halt.
Ja.
Und wenn man sozusagen ein bisschen nicht in Japan unbedingt in der einkaufen will bei Mt. Gox, dann kann man zu Intersango gehen, das ist in UK betrieben und die sind auch sehr seriös, finde ich. Also da sind gescheite Leute dahinter, da weiß man, was man hat. Das ist eine europäische Firma, da hat man dann auch gleich, wenn man jetzt als Firma für sich nicht einkauft, dann gewisse andere Rechtssicherheit. Wie auch immer. Es ist eine Börse. Ja. Das heißt, der Verkäufer ist nicht die Tauschbörse, sondern halt irgendein anderer User der Tauschbörse, logischerweise. Ja. Also Intersango und Mt. Gox, das sind eigentlich die größten, das sind eigentlich die einzigen, die man wirklich mit gutem Gewissen empfehlen kann. Ja. Dann gibt es eben verschiedenste andere Dienstleister, die dann im Hintergrund auch diese eine von denen verwenden. Oder vielleicht auch ihren eigenen Bitcoin-Vorrat haben, das weiß ich nicht. Ja. Was gibt Bitcoin Nordic? Da kann man, glaube ich, wenn man in einem skandinavischen Land eine Kreditkarte hat, kann man dann auch sehr günstig mit Kreditkarten einkaufen. Ja. Das ist eher die Ausnahme. Also mit Kreditkarten kann man im Normalfall nicht Bitcoins kaufen.
Wie zahlt man denn bei Intersango und Mt. Gox? Mit PayPal?
SEPA-Überweisung.
Aha, okay. Das ist
SEPA. Also das sind die normalen europäischen Überweisungen.
Genau.
Mit der IBAN und
BIC-Nummer. Ja, IBAN und BIC-Nummer. Und die sind auch kostenfrei und auch recht schnell. Also zwei, drei Werktage.
Ja.
Also, das geht nur doch, bei Mt. Gox geht das auch. Genau, ja. Ja, ja, ja. Genau, ja.
Also schnell für klassisches Geld.
Meinen ist, glaube ich, für normale Leute eh schon länger keine Option mehr, glaube ich. Gell?
Vor allem in Österreich.
Ja. Ja. Also. Zu österreichischen Strompreisen ist das nicht wirklich empfehlenswert, außer man kriegt aus irgendwelchen Gründen gratis Strom.
Kannst du da vielleicht von deiner Solaranlage nochmal erzählen?
Ja, also bei meinem Spezialfall ist es so, dass wir halt eine Solaranlage haben in einer Location, die
nicht erlaubt, dass man mehr Strom einspeist als 3 Kilowatt.
Das heißt, du würdest dem E-Werk schenken oder überhaupt, das würde nicht einmal annehmen?
Richtig, also man darf es nicht mehr einspeisen, die Leitung verträgt nicht mehr
einzuspeisen.
Das heißt, du hast dich ernsthaft gesucht, nach, wie du deinen Strom wegbringst.
Ja, das ist wirklich auch so eine Anwendungsmöglichkeit, die es einfach vorher nicht gegeben hat. Ja. Also es war vorher nicht möglich, Strom übers Internet zu verkaufen. Ja. Also und jetzt,
über die Bitcoins
und
kannst du das
ich sagen. Kann jetzt quasi über das DSL-Modem kann ich meinen Solarstrom verkaufen.
Interessant, ja.
Also indem du ihn in Bitcoin meinst und ihn dann verkaufst.
Genau, du baust jetzt einen vernünftigen Minen, idealerweise einen Computer mit 5 Grafikkarten oder so. Nicht? Und das geht in deiner Solaranlage zu betreiben.
Ja, richtig, ja.
Okay, das, gut.
Ja, nein.
Was die Solaranlage alles kennen.
Viel Sonne schon.
Es ist schon eine netzgekoppelte Anlage.
Ja.
Es ist nur das Problem, dass man nicht mehr zurückspeisen kann an der speziellen Location eben.
Aber was ist, wenn du jetzt mehr Strom produzierst, als du zurückspeisen darfst? Das geht
dann direkt, wenn ich den Überschuss verbrauche, dann ist es kein Problem. Ja. Ansonsten kann ich eben nur den...
Das heißt, du erhöhst einfach deinen ständigen Verbrauch und hoffst dadurch, dass du nicht auf diese Überschussregel kommst.
Wenn ich einfach den Strom, den ich erzeuge, direkt immer gleich verbrauche, dann ist es kein Problem mit dem... Hab ich kein
Problem. Dann rennt der Zähler einfach nicht weiter zum Beispiel.
Ja, genau.
Also schau,
du hast dann Wechselrichter und speist in dein eigenes Hausnetz ein dadurch.
Genau, richtig.
Okay,
ja. Netz gekoppelt.
Okay, ja. Und machst du das jetzt aber so, dass du wirklich nur dann meinst, wenn du zu viel Strom hast, oder meinst du ständig? Und
nein, ich variiere nur die Leistung, also die...
also echt, das regelst du, also du sagst, okay, jetzt weniger meinen, jetzt mehr meinen.
Genau, ja.
Genau. Also das ist Sonnenschein geregelt meinen.
Genau, richtig.
Ja. Mir ist noch eingefallen, wie Voila angekündigt hat, dass sie ihr Speichertauschen aufhören, haben sie gleichzeitig angekündigt, dass sie kaufen von Cloud Storage gegen Bitcoins anbieten. Ah. Aber ob das noch immer geht, das weiß ich jetzt nicht. Ja.
Das ist super, dass du das ansprichst.
Haben sie es
geht erstens noch? Und zweitens durch den relativ günstigen Bitcoin-Kurs, weil sie das zu einem fixen Bitcoin-Preis angeboten haben, kriegt man 75% Rabatt auf Voila Speicherplatz, wenn man es mit Bitcoins bezahlt.
Bitcoins günstig.
Genau, da kannst du 75% billiger einkaufen, wenn du mit Bitcoins bezahlst. Es ist jetzt läuft noch unter Experiment. Sie schauen, wie viele Leute jetzt selbst mit 75% Rabatt das nehmen würden. Also ich denke mir, sie sagen es jetzt nicht irgendwie auf der Homepage auf der ersten Stelle.
Aber jeder, der rechnen kann, kommt wahrscheinlich relativ schnell drauf.
Jeder, der ein bisschen mehr in Voila kaufen will, aus irgendwelchen Gründen, der sollte das auf jeden Fall machen.
Ich bleibe doch bei Voila.
Sagt sie, Bitcoin und Börse, wie realistisch ist das jetzt eurer Expertenmeinung nach, dass der Kurs jetzt wieder mal irgendwann so eine Spitze auf 20 Euro aufstellt? Ich meine, ist das überhaupt vorstellbar?
Also, genau wie du es formuliert hast, ist es zu verachten, wenn es passieren würde, wenn es nur eine Spitze wäre.
Also prinzipiell.
Also
wenn die breiten Massen den wahren Wert erkennen und alle plötzlich Bitcoin wollen, dann seid ihr dann plötzlich ganz weit.
Also der Gavin Andreessen, also der Lead-Developer, hat vor kurzem geschrieben, it will be a long and very bumpy road ahead. So,
okay.
Also es wird sicher,
es wird immer wieder Schwankungen
geben. Es wird alle möglichen technischen Probleme wahrscheinlich noch geben, ja, die vermutlich ausgebügelt werden, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Aber ja, wirklich vorhersehen kann man das nicht.
Aber ihr würdet es jetzt auch nicht als Spekulationsmedium empfehlen, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt 2000 Euro Bitcoins und dann warte, bis der Kurs steigt und dann verkaufe ich es und dann...
Würde ich niemandem guten Gewissens empfehlen.
Nein, kann man nicht empfehlen. Ich denke auch, diese Aussage von ihm war, dass er hofft, dass 1% der Transaktionen im Internet irgendwie Bitcoins erhöht werden. Und da hat dann jemand aufgrund dieser Statements da entsprechende Berechnungen gemacht und das mit dem aktuellen Preis und mit der Menge an Bitcoins und so verglichen und hat dann also statistisch ausgerechnet, dass sozusagen der Markt denkt, dass es eine Chance von 1 zu 20 gibt, dass diese Prophezeiung eintritt. Unbekannter Anruf, das wird abgelehnt. Ja, also es gibt eine Chance von 1 zu 20, dass diese Prophezeiung eventuell eintritt. Ja.
Das würde den Preis dann schon rauftreiben, den Kurs von den Bitcoins.
Naja, den Preis ja natürlich. Also je mehr Leute das benutzen, desto höher wird dann irgendwann der Preis. Ist logisch, ja. Also es ist vor allem was sozusagen Stabilität
immer weniger
und
Bitcoins nachgemeldet werden. Ne?
Genau. Natürlich, aber das ist ja bekannt genau und das ist ja schon alles eingepreist.
Mhm.
Ja. Also
Jetzt sollte man vielleicht noch kurz das Detail erwähnen, dass die Gesamtzahl der Bitcoins auch limitiert ist. Auf wie viele?
21 Millionen.
Genau. Millionen. Also, auf lange Sicht.
End of Mining gibt's
dann. Genau, das ist eben so wie beim Gold. Gibt es eine gewisse Menge an Gold, ja, die man irgendwo ausgraben kann, gibt es eine Maximalzahl an Bitcoins.
Das merkt man aus welchem vergangenen Jahrhundert du kommst. Ja, inzwischen ist ja offizielle Strategie der USA, dass Asteroiden gemeint werden.
Ei.
Also Gold ist nicht
der Sonnensystem ist die Grenze.
So wie bei Iron Sky.
Genau.
Wie ist das Helium 3?
Genau. Helium vom Mond.
Genau. Aber das,
also im Gegensatz zu Gold sind Bitcoins also endlich,
da, oder? Ja, aber man muss auch sagen, also immer, wenn man das hört, 21 Millionen, das sind ja zu wenig, es gibt zu viele Menschen.
Genau.
Ja, immer das Standard. Natürlich gibt es ja auch 0,5 Bitcoins.
Genau, sind beliebig
0,0000005 Bitcoins.
Genau. Ja. Also mit Milli- also, und Mikro- und Nano-Bitcoins.
Genau. Es gibt dann alles mögliche kleine Einheiten, ja, und es gibt auch die Möglichkeit, diese kleinste Einheit, die jetzt 10 hoch minus 8 ist, noch einmal zu verkleinern, wenn das aus irgendeinem Grund ein Problem werden sollte. Das ist nur eine Protokollumstellung, wie das halt interpretiert wird, die Zahl. Mit einem Software-Update würde sich das auch lösen lassen. Aber also es gibt genug, sozusagen, das lässt sich beliebig klein teilen. Ja.
Was ist mit Gold da eigentlich?
Mit Gold ist es auch immer nur eine Frage des Preises.
Ja, genau.
Ja, also sagen wir, es gibt auch die Goldstandard-Gegner, sagen, es gibt ja zu wenig Gold, um wieder einen Goldstandard einzuführen. Wir sind ja zu viele Menschen. Das ist halt nur eine Frage des Preises, ja, ein Goldstandard. Aber
ja. Und das andere, was mich halt immer beschäftigt hat mit Bitcoins, es ist ja so, dass diese Erzeugung von Bitcoins funktioniert ja so, dass man quasi Blöcke für die Blockchain produziert und dann mit Bitcoins dafür belohnt wird, nicht?
Ja.
Kann man so sagen.
Genau.
Und das Erzeugen des einzelnen Blockes wird ja mehr oder weniger künstlich komplex gemacht, nämlich immer genau so, genau, dass es halt ausreichend lange dauert, sagen wir mal, damit das System sicher bleibt und nicht einer Unmengen an Blöcken produzieren kann, weil die Blöcke der Blockchain ja gleichzeitig die Transaktionssicherheit gewährleisten.
Genau.
Und da ist es halt irgendwie aus meiner Sicht komisch gewesen, dass mehr oder weniger von irgendjemandem, der sich den Algorithmus ausgedacht hat, der hat halt gesagt, so wird die Komplexität gemacht. Und dann müssen die Computer rechnen, nur weil der es quasi gesagt hat und tun eigentlich nichts Sinnvolles dabei auf den ersten Blick.
Ja.
Das hört sich sicher auf, könnte man vorstellen.
Ja, nein, also nichts Sinnvolles, das ist eine Sache. Ich meine, wenn es ganz einfach wäre, dieser Prozess, dann könnte man Bitcoins leicht fälschen. Das ist einfach der Punkt. Ja.
Ja.
Das ist genau
Transaktionen so, würde man sozusagen fälschen dann, gell?
Man könnte ein Bitcoin mehrfach ausgeben. Ja,
also, ja genau. Das heißt, genau. Ja.
Ich zahle dich mit Bitcoin und mit demselben Bitcoin, ja. Und deswegen muss es schwierig sein. Ja? Also das ist genauso wie wenn Gold irgendwie so wie Luft wäre oder wie Steine, ja, dann
ja,
wäre es auch nicht so wertvoll.
Eben.
Ja?
Das ist Gold erzeugt, das also der CO2-Footprint von einem Bitcoin über die Zeit steigen wird.
Das ist schwer zu sagen, weil man oder eben nicht weiß, man weiß nicht, wie sich die Difficulty oder also eben die Schwierigkeit dieser Rechenprozesse eben entwickelt. Man weiß nicht, wie effizient die Techniken werden zum. Also es
ja, aber generell muss man ja schon sagen, dass sich die Komplexität mehr oder weniger automatisch erhöht, je mehr Leute meinen, kann man sagen.
Genau.
Also wenn jetzt sagen wir, es einen Konsens gäbe, dass nur noch ganz wenige meinen, dann wäre die Komplexität relativ niedrig. Mhm. Aber gleichzeitig auch das System angreifbar, weil ja dann auf einmal irgendjemand mehr Rechenzentren ansetzen könnte aus Bitcoin.
Man muss das auch in Perspektive setzen. Aktuell ist es so, dass das gesamte Bitcoin-Netzwerk, ja, wo alle User beteiligt sind, so viel Strom braucht wie ein Gebäude an der Wall Street. Ein Bankgebäude.
Gut,
also,
das hat
man durchgerechnet. Also das ein Gebäude, ein kleiner Häuserblock, die zum Beispiel konkret am Beispiel der New York Fed, das Gebäude der New York Fed in Manhattan, braucht etwas mehr Strom als das gesamte Bitcoin-Netzwerk zusammen,
ja,
für alle Miner aktuell.
Ja. Und da muss man auch dazu sagen, also dass der momentane Grad der Sicherheit, den Bitcoin bietet, eigentlich wahnsinnig überhöht ist im Vergleich zu dem, was ein Bitcoin wert ist. Ja.
Mhm.
Aus dem Grund, weil eben momentan pro Block eben 50 Bitcoins Belohnung noch ausgezahlt
wird. Genau, das ist nämlich das Nächste, diese Belohnung pro Block, die ist ja mehr oder weniger künstlich festgelegt, sozusagen, oder?
Genau, richtig, ja. Es ist eben...
Meinen ist eigentlich gar so ein idealer Ausdruck dafür.
Ja,
weil das klingt so, als würde man irgendwo die Bitcoins rausholen, aber das ist ja gar nicht so.
Der Punkt ist halt, dass es ein mehr oder weniger Zufallsprozess sein soll, der halt irgendwie gleichmäßig auf der ganzen Welt, bei jedem, der halt irgendwie da mitarbeitet, das verteilt. Ja,
ja, das trifft sich ganz gut.
Dass es eben keine irgendwie Einstiegshürde gibt, dass man sich nicht irgendwo registrieren muss, sondern dass einfach wirklich jeder mitmachen kann. Und ja, das ist eben dieser dezentrale Aspekt von Bitcoin.
Genau, und der Computer, der rechnet zwar nichts Vernünftiges aus auf den ersten Blick, aber das ist halt notwendig, um die Sicherheit des ganzen Systems zu gewährleisten, kann man so sagen.
Und das ist eine Dienstleistung, die da stattfindet, die Strom kostet, und zwar, die ermöglicht dir, an eine beliebige Stelle im Internet Geld zu schicken, und alle helfen dabei mit.
Genau.
Ja? Und die helfen alle mit, sichern das, du hast davon profitiert, du konntest demjenigen das machen, du wolltest ihm Geld schicken, das konntest du machen, alle haben mitgeholfen. Mhm. Du musst dann eventuell eine kleine Transaktionsgebühr bezahlen, und der kriegt seinen Block Rewards und alle sind happy.
Ja? Genau, Transaktionsgebühr, das wird ja dann irgendwie in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass je schneller man eine Transaktion haben will, desto mehr Gebühr muss man zahlen. Und
ja,
wie ist das dann? Ja. Wer kriegt die Transaktionsgebühr? Der den Block
der Miner
gefunden hat.
Genau. Der Miner.
Also zusätzlich zu den 50 Bitcoins, oder wenn es dann irgendwann mal weniger werden.
Also im Dezember werden es weniger, dann wird es halbiert auf 25, ja, und 4 Jahre später wird es wieder halbiert und wieder halbiert und wieder halbiert.
Und die Idee ist ja dann, wenn die 21 Millionen Bitcoins da sind, dann wird nur noch über die Transaktionsgebühr sozusagen das Minen belohnt.
Genau, ja.
Also nochmal zur Erklärung für die Hörer, das sind keine willkürlichen Grenzen, so wie ich es verstehe, das sind im Algorithmus fest verankerte, unveränderliche Grenzen. Nicht.
Naja, schon willkürlich.
Das ist ja das, was mich immer ein bisschen
irritiert hat. Falsche Wort. Also, aber es ist nicht von einer zentralen Instanz, dass jetzt jemand sitzt und sagt, heute im Dezember reduziere ich die Bitcoins.
Aber das hat schon irgendeine Instanz beschlossen.
Aber im Vorhinein, das kannst du jetzt nicht mehr verändern. Das ist
schon im Code sozusagen.
Es ist jetzt im Algorithmus. Es ist im Open-Source-Code, und wenn irgendjemand beschließt, das zu ändern, egal wer, selbst wenn das der Chefentwickler beschließt, dann müssen es alle Miner, oder zumindest mehr als die Hälfte der Miner, gut finden. Und diese Zahl 21 Millionen, dass der Konsens ist, dass die das nicht gut finden, wenn das geändert werden würde. Das würde nicht durchgehen, so eine Änderung. Mhm. Die Leute würden einfach dann einen Fork verwenden oder bei der alten Version bleiben oder was auch immer. Also,
Könnte dann sein Bitcoin-2-System versuchen, in Umlauf zu bringen.
Wenn jemand an diesen Schrauben herumdrehen wollen würde, so wie das ja die Zentralbanken bei uns in Europa und in Amerika ständig machen, die Schrauben des Systems sind da fix eingestellt. Ja? Und das ist das, was eben auch eines der Gründe, weshalb ich das so gut finde, das System, wenn man das verwendet, kann man sich auf diese Dinge verlassen, und es gibt eben niemanden, der mir das Geld entwerten kann, wenn es bei mir am Konto liegt, sondern das Einzige, wie es entwertet werden könnte potenziell, ist halt durch den Markt quasi. Ja?
Ja. Aber Angebot und Nachfrage.
Du könntest dein eigenes System entwerfen, dein Andreas-Coin-System, und alle Bitcoiner sagen, super, Andreas-Coin ist viel besser, und dann werden die Bitcoins nichts mehr wert.
Gibt es auch alle 2 Wochen, der das probiert, das ist jetzt immer gescheitert. Ja.
Also hat sich noch nichts neben Bitcoin
durchgesetzt? Nein, ist durchgesetzt nicht, es gibt alle 2 Wochen einen Fork von
Bitcoin. Aber es geht ja genauso, wie ich sage jetzt, meine Spucke ist viel besser als die Bitcoins, muss ich auch die Leute davon überzeugen, wenn ich es schaffe, dann kommen sie zu mir, die Leute, und verwenden das. Wenn ich es nicht schaffe, dann bleibt es bei Bitcoin, und die Stärke ist einfach, man muss mehr als die Hälfte, es ist wirklich demokratisch, ich muss mehr als die Hälfte des gesamten Systems überzeugen, und ich kann nicht jetzt nur, wenn ich die Zentralbank bin, jetzt da so reingehen und sagen, ich verändere es jetzt aber trotzdem.
Mhm. Egal. Aber das ist auch ein Punkt, den du angesprochen hast jetzt, das letztes Mal auch war, woher bezieht sozusagen eine Währung ihren Wert, und was ist eine Deckung? Ja. Ja? Mhm. Was ist die Deckung und wie kommt sozusagen das Geld im Umlauf und zu seinem Wert? Ja.
Das ist doch eigentlich, weil die Leute dem einen Wert geben.
Ja. Also genau. Also selbst bei Euros, bei Dollars, bei Bitcoins ist es grundsätzlich nur so, du kannst etwas kaufen, weil jemand glaubt, dass er, wenn er jetzt diesen Schein oder dieses Bit nimmt, dass er in Zukunft damit auch was anfangen können wird, dass es eine Nützlichkeit haben wird. Ja? Und die Euros und die Dollars haben halt ihre Nützlichkeit aus Grund von Regierungsbeschluss. Du musst deine Steuern damit zahlen. Und haben aufgrund von Regierungsbeschluss, du musst das annehmen. Ja? Und die Bitcoins haben halt ihre Nützlichkeit aufgrund der Tatsache, dass ich damit Transaktionen instant im Internet machen kann.
Also, ja? Auch da, weil du glaubst, dass du das in Zukunft noch machst.
Nein, jetzt nur von der Nützlichkeit her. Ja? Und ich glaube zusätzlich, dass es in Zukunft, nächste Woche, wird es noch Services und Waren geben, die ich kaufen kann für Bitcoins. Ja?
Die bestimmen dann den Wert von Bitcoin. Ne?
Genau. Ja. Und das ist diese Eintauschbarkeit. Und jetzt diese ganze Goldstandgeschichte, die ist ja bei uns, also historisch kann man nur in der Vergangenheit zwar darüber sprechen, der Goldstandard war im Prinzip eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme, die der Währung Vertrauen schenken soll. Ich kann zur Zentralbank gehen und mir Gold holen für meine Dollars oder für meine Pfund, ja? Und für meine Rentenmark oder ich weiß nicht, was bei uns Gold gedeckt war, aber es war ein D-Mark, glaube ich, war auch.
Das gibt es schon lange nirgendwo, oder?
Genau, Anfang in den 70er Jahren wurde es in Amerika vom Nixon abgeschafft, den Goldstandard. Es geht nicht mehr, weil es einen Goldrun gegeben hat von den, ich glaube, Franzosen oder die Franzosen haben begonnen, massiv Dollars in Gold umzutauschen. Mhm. Und und da wurde das halt zuerst abgeschafft und dann wurde es bei allen Währungen abgeschafft.
Ja. Der schottischen Noten steht dann noch nicht mehr drauf, diese Note kann so und so viel Gold eingetauscht
werden. Ich glaube, das haben sie mit den Revisionen dann entfernt. Ist das auch schon weg? Also das Redeemable in Gold, das entfernen sie, haben sie dann auch zügig entfernt bei den Banknoten. Ja. Und dann ist die Frage, naja, gut, jetzt sind wir bei Gold. Was hat denn Gold für eine Nützlichkeit?
Warum ist Gold das wert, was es wert ist?
Wodurch ist Gold gedeckt?
Ja.
Genau, das ist die entscheidende Frage, nämlich
es rostet nicht. Und das ist lustig, es hat nämlich solche bestimmten Eigenschaften. Es rostet nicht, das heißt, ein Gold, das ich vor 10 Jahren einmal gekriegt habe oder das ich vor einer Woche gekriegt habe, ist gleich. Das heißt, es ist austauschbar. Ja, wie sagt man? Beständigkeit, aber
ich. Koronengrab ausbuddelst, ist immer nur Gold.
Ist eigentlich nur ein Gold, natürlich, vielleicht hat es archäologische Wert. Archäologischen Wert, ja. Ja, aber ich kann Gold problemlos teilen. Also ich kann ein Goldstück in zwei Hälften schneiden und es abwiegen und sagen, okay, das ist jetzt so schwer. Und es wird mir im Prinzip auch noch das Gleiche bringen. Ja. Und ich kann in Gold. Mein Buchhaltungssystem könnte ich potenziell in Unzen Gold führen. Ja? Okay. Ich kann zum Beispiel kein Buchhaltungssystem in Ideen, Anzahl Ideen führen oder sowas. Ja? Das geht nicht so gut. Ja? Oder, ja. Also es gibt ja diese Geldeigenschaften. Also muss man dazu sagen, ich bin nur so Hobby- oder Amateur-Ökonom. Ja? Also ich bin Informatiker. Es kann sein, dass man da auf Glatteis kommt, aber also, falls wer Verbesserungsvorschläge zu diesen Aussagen hat, immer nur her damit, bin ich immer nur froh. Aber jedenfalls das Gold hat diese Geldeigenschaften. Ja? Und die Bitcoins haben interessanterweise fast genau die gleichen Geldeigenschaften. Und diese,
Gold.
Genau, aber diese Geldeigenschaften übertragen sich nicht so gut auf Dollars und Euros eigentlich. Ja. Ja?
Also Bitcoins sind goldiger als Dollars.
Ja, absolut. Ja. Ja. Und das ist auch was zum Beispiel der Paul Krugman, der schreibt in der New York Times immer wieder und der hat auch einen kleinen Bitcoin-Hassartikel verfasst, wo er also darauf herumhackt, dass das alles schrecklich ist, weil das ist ja viel zu sehr wie Gold. Ja? Und Gold ist ja böse. Ja? Und Gold, der ist ja der Meinung, die US-Depression in den 30er Jahren wurde durch den Goldstandard herbeigeführt, was natürlich absoluter Blödsinn ist, ja, aber er hat halt einen Wirtschaftsnobelpreis, aber man darf trotzdem eine gegenteilige Meinung haben. Also ich glaube, die Bitcoiner sind alle große Anti-Krugmans, ja, weil und das macht das irgendwie ja, interessant. Wieso? Es ist also wie Gold, es verhält sich wie Gold und zusätzlich hat es tolle Übertragungseigenschaften, ja, und die halt Gold nicht hat. Ja, ich kann nicht so leicht nach Indien jetzt Gold schicken.
Naja, aber das hatte damals Gold eigentlich auch, natürlich nicht so extrem wie heute Bitcoin, aber Gold hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass relativ wenig viel wert ist und deswegen konnte man es vielleicht leicht transportieren können.
Richtig, ja. Genau.
Also insofern erkennt man das wahrscheinlich schon.
So
eine Spucke wird das auch.
Habt ihr von dem, wie heißt der, Venezuela, der Stadtteil Chavez, ja, ich glaube, das ist der Chavez, der wollte ja sein Gold haben wieder.
Von wem?
Naja, dass sein Gold, das venezuelanische Gold, das dem Volk gehört, war gelagert in London.
Ah, und er hat gesagt,
und zwar schon über Jahrzehnte. Ja. Und er hat gesagt, jetzt hätte ich es gern zurück. Und das war der erste, der Staatschef, die das jetzt wirklich so ausgesprochen haben. Ja. Und das war so ein bisschen so ein O. Ja, gibt's das denn kann überhaupt?
Das sein, dass das Seite immer schlechte Presse hat? Oder
der hat ja, also der ist über in den westlichen Medien kommt er nicht so gut. Der holt sich jetzt sein Gold. Und was ist, wenn das jetzt gar nicht da ist? Und es ist doch da. Okay, also zumindest seines war mal da. Er hat es jetzt irgendwie gekriegt, aber er hat irgendwie unglaubliche Mengen an Geld vernichtet. Haben sie gesagt, Geld vernichtet, weil diese Flugzeuge, die Versicherung hat so viel gekostet. Ja, die durften das nicht mit einem Flugzeug schicken, weil keine Versicherung so viel Gold versichern kann. Mit einmal. Die mussten mit mehreren Flugzeugen da rüberfliegen.
Das ist das eine Flugzeug, wo das ganze venezianische Gold drin ist.
Da muss nur der Pilot sein, ich fahre jetzt nach
Kuba. Ja. Und ja, also da hat man gesehen irgendwie, dass so leicht wäre das jetzt nicht so leicht Gold zu transportieren. Also, ja?
Insofern ist es nicht so leicht.
Da ist gerade ein Profilartikel, was versucht dann die Nationalbank zu fragen, wie viel Gold von Österreich jetzt eigentlich vorliegt. Und die hat dann gesagt, sie können das nicht genau sagen.
Ja, ein großes Geheimnis von den Staaten.
Da gibt es gute Verschwörungstheorien zu dem Thema. Und zwar im besten Sinne Verschwörungstheorien, ja. Da gibt es ja eine hervorragende, habe ich gerade vorhin gehört, den Podcast-Empfehlung. Alternativlos habt ihr, glaube ich, eh schon erwähnt, oder?
Die aktuelle Folge 23.
Die aktuelle Folge 23 zum Thema. Also, was war die Verschwörungstheorie? Ja, genau, also, was hast du vorhin gesagt? Was war die Verschwörungsstheorie? Das Tag der Stunde?
Gold der Staaten.
Ja, genau, ja. Also da gibt es ja wirklich schöne Sachen. Also gibt es das Gold, besitzt Fort Knox zum Beispiel Gold. Da gibt es auch super YouTube-Videos dazu, wo also Wärter aussagen, dass sie halt mit ungeladenen Maschinengewehren herumlaufen und so.
Weil gar kein Gold drin ist.
Ja, genau. Und es weiß auch niemand, das ist ein großes Geheimnis und es gibt keine Fotos und sie wollen das auch nicht irgendwie, also ich weiß es nicht genau. Also das kommt sicher irgendwie wieder. Und die Schweizer haben jetzt ein Volksbegehren auch gestartet, also eher von der nationalen Schweizer Front, glaube ich.
Ja, mit unserem Gold oder wie?
Genau. Wir wollen es zurück. Weil das ja zum größten Teil das Gold in den Londoner und Chicago Tresoren gelagert. Und das wird dann per Gabelstapler von einer Zelle absperrbar in die andere Zelle immer so hin und her transportiert.
Maximal ein paar Meter, ja.
Ein paar Meter so dann hin und her, angeblich. Ja. Und das, dort ist angeblich dieses ganze Gold, was wir angeblich besitzen. Ja. Ja. Und dort jetzt wird es also bei Börsenspekulationen so hin und her geschoben, immer wenn wer was kauft und verkauft, dann wird das dann immer zwischen den verschiedenen Lagern.
Also, man braucht sich über Bitcoins überhaupt nicht lustig machen, weil alles, was es zum Gold gibt, ist dann auch viel lustiger.
Ja.
Also, wir sehen zwei Empfehlungen. Die eine ist eine Wikipedia-Empfehlung, man könnte nachlesen, das Wörgler-Geldexperiment, das oft im Zusammenhang
genau, da wollte ich nämlich noch sagen,
erwähnt wird, wie der sagt.
Es ist ja so, dass das ist eben genau mein Punkt immer, dass Bitcoins ja eigentlich nur das bessere Gold sind, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber die Frage dazu ist ja, ob das Geld der Zukunft überhaupt diese ganzen Eigenschaften haben soll. Weil gerade beim Wörgler-Experiment ist ja eine wichtige Komponente, dass sich das Geld zum Beispiel automatisch entwertet.
Ja, eingebaute Deflation.
Ja. Damit man es
entwertet. Inflation, ja.
Bitcoin hat ja Deflation.
Genau. Naja, eigentlich, wenn man ganz genau sieht, hat es eine Inflation im Moment. Weil es wird derzeit kräftig gemeint. Also ja, wir haben derzeit eine 23% Inflation 2012. Okay. Oder aktuell. Und dann 2013 wird das dann halbiert und dann wieder. Also es wird
die Inflationsrate wird weniger bei
wird weniger und wird irgendwann null.
Vielleicht noch zu den Eigenschaften von Geld. Also da muss man halt schon sagen, also Bitcoin ist eben das erste Mal, dass es wirklich ein Geldsystem gibt, wo es keine Zugangshürden gibt. Ja, also das heißt, man muss sich nirgends registrieren, man braucht keinen Pass, man kann das, wie gesagt, das ist zugänglich für jeden. Ja. Und es ist im Internet halt frei handelbar. Und wenn du jetzt zwei Systeme nebeneinander stellen würdest, ja, beide mit diesen Eigenschaften, eben, dass es für jeden zugänglich ist, dass es nach irgendeinem Konsens funktioniert, dann hast du jetzt eine Bitcoin-Variante, die eben weniger wert wird. Und dann hast du Bitcoin. Ja. Und dadurch, dass beide eben nicht irgendwie von einer zentralen Stelle jetzt irgendwie reguliert werden oder gesagt wird, okay, da wird ein Wechselkurs garantiert oder es ist irgendwie gebäckt oder so.
Und der Firmen, der Fürsten früher, ne? Die haben ja die Münzen genommen und das Gold eingeschmolzen und dann schlechtere Münzen wieder ausgegeben.
Genau, ja. Aber bei Bitcoin, oder wenn du eben sagst, es gibt keine zentrale Stelle, die eben irgendwas diesbezüglich festlegt, dann hast du eben einen freien Wettbewerb zwischen allen diesen Bitcoin-Varianten oder
Bitcoin-Varianten.
Richtig, ja, es gibt ja auch Varianten, von bestimmt gehabten Schutz. Ja. Nur das Problem ist eben, dass da dann im freien Wettbewerb wahrscheinlich Bitcoin gewinnen wird oder eine Währung, die eben nicht den Wert verliert, gewinnen wird. Das heißt, man hat nicht so viele Chancen, jetzt irgendwie eine Bitcoin-Variante zu starten, die eben nicht von irgendeiner zentralen Instanz gesteuert wird, auf der einen Seite, und andererseits aber trotzdem irgendwelche Wertverlust- oder eben Inflationstendenzen hat. Ja. Es wird schwierig.
Die Demo-Rausch von
zum Beispiel,
von Wörgler.
Also sobald man das einbaut und man den Leuten die freie Wahl gibt, ist es wahrscheinlich, dass sich das nicht durchsetzen wird. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, ja? Also wenn jetzt die Leute sagen, okay, wir wollen das, geht es natürlich, ja? Aber wenn man jetzt sagt, okay, jeder überlegt rational, homo economicus, ja? Wird man wahrscheinlich...
Aber gerade, du meinst das, also gerade in Wörgl ist es ja so gewesen, dass das eigentlich die Wörgler wollten und nur durch eine militärische Intervention
das Ganze... Das muss man relativieren, weil das relativ kurz nur gelaufen ist. Und man kann nicht sagen, ob das jetzt längerfristig funktioniert hätte.
Kann man kurz erklären vielleicht, worum es da genau ging in Wörgl?
Okay,
in der ersten
bitte.
Republik,
also nur in kurzen Worten, was war das Besondere am Wörgl-Geld?
In der ersten Republik ist Österreich ganz allgemein schlecht gegangen, war große Arbeitslosigkeit, Inflation, Bürgerkrieg und so Zeugs. Und dann hat die Stadt Wörgl in Tirol dem zu entkommen ein Lokalgeld erfunden.
Nur für Wörgl?
Also
ja, für den lokalen Kreis.
Außerhalb zu benutzen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich bin ja kein Experte.
Aber sie haben zumindest einmal einen lokalen Umlauf gebracht, um einfach die lokalste Wirtschaft anzukurbeln. Und das Geniale war, das wurde also ausgegeben und das war aber draufgeschrieben schon die Inflation, die sogenannte Demourage, dass am Sohn so bieten, ist das Geld ein bisschen weniger wert. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, das zu horten, sondern man hat versucht, das möglichst schnell in Umlauf zu bringen und damit halt irgendwelche, man hat vielleicht sogar lokale Steuern zahlen können oder irgendwie Gemeindeabgaben und man hat dann halt, dann wurde sozusagen ein bisschen gebaut, es gibt jetzt glaube ich noch in Wörgl eine Brücke und ein Denkmal, die darauf verweisen, dass halt das mit diesem Wörgler Geld gebaut worden ist und es ist dann Wörgl plötzlich in einer Zeit, wo es allen schlecht gegangen ist, relativ gut gegangen, die Leute haben Beschäftigung gehabt und es hat sozusagen, es wurde was getan mit dem Geld, weil es ja keinen Sinn gehabt hat, das zu horten. Andere, also ich zitiere jetzt Wikipedia, ich war damals noch nicht geboren. Franzosen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und andere Umlandgemeinden haben sich dann angefangen dafür zu interessieren und dann hat die Erste Republik unter Androhung von Truppeneinsatz dieses abgedreht, weil es gesagt hat, in Österreich ist der Schilling das offizielle Zahlungsmittel.
Das ist ein Muster, das man immer wieder sieht in der Vergangenheit, dass wirklich Staatsgewalt eingesetzt wird, um das Geld zu kontrollieren. Und da gibt es ja diese vom, ich glaube, Murray Rothbard, das Zitat, ich brauche keine Armeen, gib mir nur Kontrolle über die Geldmenge und ich kann machen, was ich will. Ja, und das ist also ein ganz sinntropfender Spruch, ja, weil die Armee muss man zahlen und vor allem auch, man kann ja also sehr viel steuern darüber, man hat einen riesigen Einfluss und ob das jetzt so wirklich stimmt, ja, weiß ich nicht, aber
man muss dazu sagen auch, es gibt ja auch Staaten, die jetzt ein anderes Währungssystem verwenden, also Albanien hat glaube ich zum Beispiel eine Zeit lang noch der Kosovo hat die D-Mark verwendet, einfach weil die noch nicht stark genug waren für eigene Währung. Und aber trotzdem kannst du als Staat irrsinnig viel Druck ausüben, indem du deine Beamten einfach immer nur in der nationalen Währung zahlst. Das heißt, in vielen Ländern von Afrika, Sambia, wo jetzt eine Fremdwährung viel mehr Wert hat, weil die nationale Währung nichts wert ist, kriegen die Lehrer, die Polizisten, die Beamten trotzdem nur ihr Gehalt, wenn überhaupt in der nationalen Währung ausgezahlt. Ja, ja. Und dadurch, auch wenn es die Leute nicht wollen, zwingst du das sozusagen auf, auch ohne Truppeneinsatz.
Na gut, aber das hat, finde ich, was Entspanntes, wenn es dann parallel laufende Systeme gibt. Weil dann,
hast du witzigerweise im Ostblock zum Beispiel nicht immer gehabt. Ja. Diese ganze Ostblock-Gelder vor der Mauer waren ja nichts wert.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da hat es immer dann Schwarzmarkt gegeben, wo die Leute die Wiesen getauscht haben. Hast du jetzt auch noch in gewissen Ländern. Ne?
Ich bin ja vor, wann war das, 2008, von China nach Pakistan.
Ja.
ausgereist. Ja. Und das war noch, bevor das so schlimm war in Pakistan. Gerade wie dort war, ist es rund gegangen dann auch da. Aber jedenfalls...
Ich fällt auch auf, dass du schlecht rasiert bist. Ja.
Jedenfalls, in China ist es so, dass das chinesische Geld nicht ausgeführt werden darf. Und wie dann leider später draufgekommen bin, hätte ich mit mehr Unmengen quasi verdienen können, Anführungszeichen, indem ich chinesisches Geld illegal nach Pakistan geschmuggelt hätte. Weil ich mein letztes chinesisches Geld habe in Pakistan eingetauscht und bin dann dort draufgekommen, dass da ein sensationeller Kurs ist, im Gegensatz zu in China gegen irgendwas eintauschen. Und wir haben halt auf Teufel kommen raus, versucht, uns sein letztes chinesisches Geld ausgeben, dass wir es nicht irgendwie zurückwechseln müssen und in Pakistan sind wir dann draufgekommen. Das wäre super gewesen, dort das chinesische Geld herzugeben. Eben weil man das chinesische Geld außerhalb von China offiziell nicht kriegt.
Aber das, wenn man Bitcoin benutzt, geht das schon.
Genau.
Es gibt zum Beispiel eine chinesische Bitcoin-Tauschbörse und du kannst jetzt ganz normal irgendwie halt Bitcoins besorgen bei uns. Mhm. Dann hast du Bitcoins, dann gehst du auf die chinesische Tauschbörse, loggst dich ein und tauschst sie dort in Yuan.
Ja, genau.
Und dann hast du in der Tauschbörse, du musst das ja nicht unbedingt auscashen, aber du hältst dann dort auf der Website Yuan, so wie du in einem, so wie in einem Konto, auf einem Konto, ja. Also ja, das ist
ein virtuelles, transaktionsfreies Wechselkurs-Tool.
Genau, also du hast natürlich gewisse, sage ich mal, Verluste, wenn du einfach mal ad hoc hier kaufst und dort verkaufst.
Aber es ist, ich habe weniger Verluste als die vielen Gebühren, die ich fürs Bargeld wechseln.
Möglicherweise, also das müsste man sich durchrechnen. Aber du kannst zum Beispiel bei uns, glaube ich, nicht zur Bank, weiß nicht, Raiffeisen gehen und sagen, ich hätte gerne ein paar Yuan.
Genau, kann man nicht, weil das
kann man nicht.
Kann man nicht.
Das darf man halt nicht. Ja. Aber du kannst dich einloggen mit Bitcoins Yuan besorgen. Ja. Das kannst du quasi schon.
Aber wo kriegt man sie denn nachher her, die echten Scheine?
Eine gute Frage. Du musstest dir dann wahrscheinlich irgendwo die Yuan dann auscashen lassen. Also du könntest dann vielleicht, wenn du nach China kommst, könntest du potenziell dort ein Konto aufmachen und dir das dann hinüberweisen
lassen. Oder vielleicht sogar noch leichter, was wir
Oder wenn du sagst, okay, du willst das jetzt auscashen, dann holst du es dir aber als Bitcoin zurück irgendwann. Weil wenn du sagst, okay, der Yuan steigt.
Wenn du die Wechselkursspekulation machst.
Genau.
Ach so, dann machst du, genau,
wenn der Yuan steigt, dann holst du es dir als Bitcoin dann wieder eine größere Bitcoin-Menge zurück.
Du meinst, wenn man ja jetzt sozusagen keine Wechselkursspekulationen machen kann, weil man ja gar keine Scheine kriegt, wenn man so will.
Ja, wobei, also ich würde mich da nicht auf Scheine versteifen, weil mit Scheinen wirst du nicht glücklich werden, aber elektronische Yuan halt
kriegt, irgendwie. Kriegt man auch keine natürlich.
Kriegst du auch nicht so leicht, ja.
In diesem Sinne noch eine zweite Empfehlung, nicht wirklich, sondern ein Buch, Terry Pratchett, bekannter britischer Autor, hat ein sehr schönes Buch gemacht, Making Money, da geht es genau um die Themen, die wir heute besprochen haben, nämlich in seiner Fantasy-Welt, der Scheibenwelt, dass es manche gibt, die den Goldstandard hochhalten und dann einer kommt her und erfindet Papiergeld und löst damit halt so einen Wirtschaftswunder und aber auch eine Turbulenz aus. Also sehr viele schwere Themen, eigentlich sehr schön verpackt in einer sehr lustigen Fantasy-Geschichte.
Gibt es insgesamt eine Stunde oder so YouTube-Filme, die heißen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gib mir die Welt plus 5%, da wird quasi die Entstehung, kennst du das des Geldsystems, wenn man so will, als Comic dargestellt.
Genau.
Das ist auch dazu noch sicher empfehlenswert zu schauen.
Tust du da dann verlinken auf der
Ja, hoffentlich vergiss es nicht.
Johnny, können wir noch da reingucken für die Tech-Meldungen zum Vorlesen?
Jo, jetzt haben wir ja schon.
So, vielen Dank an Andreas und vielen Dank Andreas für diese Erleuchtung zum Thema Bitcoins.
Und so, hier.
Also für unsere Hörer und den Gregor jetzt ein paar absolut belanglose
Hausmeister-Themen doch noch.
Haben wir über Baluch schon geredet, wie in jeder Folge? Baluch!
Das habe ich jetzt noch nicht gelesen.
Ja, bitte, ganz toll. Gute Nachricht vom Baluch-Blog, was ganz was Tolles. Ein Tierschützer wurde nämlich in Graz auf einer
Jagdbeobachtung
niedergehaut von einem Polizisten und dieser Polizist ist jetzt verurteilt worden.
Ich bin mir einer so wieder, was im Podcast erzählt, kann das sein?
Haben wir das schon erzählt?
Das war, egal, der erste Podcast, wo ich quasi über Veganismus und so geredet
habe. Kann sein, dass das erwähnt. Der Vorfall
war. Genau, Fall das war der jetzt, Vorfall.
Juristisch,
genau, und die Polizei hätte das so nicht machen dürfen.
Ja, und auch wirklich mit Urteil und so. Also, und sogar die Dienststelle hat ihn nicht gedeckt, sondern gesagt, der Beamte hat sich emotional hinreißen lassen. Und so. Also ganz für österreichische Verhältnisse ganz was Tolles. Dann heiße Meldung, Schultrojaner vorerst tot. Also die Deutschen glauben derzeit selber nicht mehr an die Zukunft des Schultrojaners. Das war sowas, um auszuspionieren, ob Lehrer da irgendwie ungeschützte Sachen verwenden.
Da ging es, dass die Schulbuchverlage haben die Lehrer ausspioniert, ob sie die Unterrichtsmaterialien, glaube ich.
Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das ausgegangen ist. aber wir haben es verlinkt und vielleicht kannst du noch was dazu finden, irgendwelche Links. Dann, ja, was ich sagen möchte, was mein Anliegen ist, es gibt die Plattform awaz.com, glaube ich, oder awaz.org. Das ist so eine Politplattform, wo man immer zweimal die Woche circa aufgefordert wird, per Online-Petition gegen das Böse in der Welt zu klicken und halt irgendeinen Ministerpräsidenten oder bösen Konzern oder sonstige Ungusteln per Online-Petition davon abzuhalten, dass sie jetzt eine Ölplattform bauen oder irgendwelche Leute ausrotten oder sonstiges Unsympathisches tun. Und die sind laut Eigenangaben relativ mächtig und erfolgreich, weil es ja wirklich nichts kostet, da drauf zu klicken und sich gut zu fühlen. Und die haben jetzt geschrieben, diese Woche über einen Hackerangriff, also dass ihre Plattform gehackt wurde und sie wissen nicht wen, von dunkle Mächte sind im Verdacht und so. Und sie wollen auf jeden Fall ganz viel Geld, um die Security ihrer Seite zu erhöhen. Und wie gesagt, ich denke, es zeugt davon, dass die gut sind, dass sie überhaupt gehackt werden. Also eine Seite, die politisch impotent ist, wird auch nicht gehackt, ja. Was ja nichts bringt.
Was für ein Podcast war denn das jetzt? Der Social Hack, Thomas Lohninger heißt er, hat in irgendeinem Podcast gemeint, dass das die richtige Instanz wäre für diese neue EU. Genau, um so diese EU, wie heißt das jetzt?
Also ich könnte sicher komplett...
EU-Volksabstimmung. Da gibt es jetzt diese EU-Petition, ist ja so, dass da in irrsinnig vielen Ländern quasi die Leute unterzeichnen müssen.
Ich nehme auch an, dass Awaz das werden wird.
Ja.
Weil die machen das praktisch schon jetzt.
Ja.
Okay, und sonst noch eine Kleinmeldung von Future Zone. Ein US-Urteil hat ein Richter befunden, dass die IP-Adresse nicht ausreichend ist, um eine Person zu identifizieren. Das betrifft Abmahnfälle hauptsächlich, weil eben geurteilt wurde, ja, aufgrund von WLAN und so kann man nicht sagen, dass nur, weil das die IP-Adresse war, dass auch der offizielle Besitzer von der IP-Adresse sein muss. Es kann auch der andere gewesen sein, der...
Das ist jetzt US-Recht, aber ja. Man darf halt hoffen, dass es vielleicht irgendwann noch...
Es ist überhaupt mal wegweisend, ne, um schwer dieser Abmahnmafia das wird. Und jetzt am Schluss ein Thread, den ich angefangen habe auf Reddit und den der Bitcoin-Andreas dankenswerterweise darauf eingestiegen ist. Es gibt auf YouTube eine Serie, die heißt Nixi Pixel. Und ich bin ja immer sehr interessiert an Sachen, die irgendwie online etwas erklären, also so an Tutorials, Videotutorials auf YouTube. Und ja, Nixi Pixel ist eine junge Frau und die erklärt Sachen wie den XO3, also den One Laptop for Child, den neuen, der war auf der Messe, oder sie erklärt, wie man Groove installiert. Sie hat einen Beitrag gemacht über Gaming for Linux. Und ich habe mir zuerst gedacht, wow, super, lauter super Themen. Und dann habe ich mir gedacht, die Frau hat ja null Ahnung, wovon sie spricht. Das war einfach mein Vorurteil als Mann jetzt. Ja? Und ja, ich würde alle unsere Leser und Hörer auffordern, sich das anzuschauen. Also wirklich tolle Themen. Und bestätigt sie mein Vorurteil, hat die keine Ahnung und plappert irgendwas nach, was ihr Freund hier auf einem großen weißen Karton aufgemalt hat, oder hat die wirklich eine Ahnung und ich habe einfach nur zu viel Vorurteile. Ich kann es nicht beurteilen. Es gibt andere Tech-Blogs auch von Frauen, wo ich denen sofort das abnehme, dass die sich gut auskennen. Und dieser Nixi Pixel habe ich das halt nicht abgenommen. Es liegt vielleicht auch an den Zwischenbildern, die immer eingeblendet werden. Da ist es so eine Comicfigur mit extrem kurzen Rücken oder einer Homepage, da liegt den halt so lassiv herum. Also es hat für mich irgendwie so gewirkt, dass ist das die Freundin von einem Grafiker, der sie jetzt als Kultfigur aufbaut und für eine Themen da halt versucht, sexy zu verkaufen. Ist ja auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Die Themen sind gut und so. Das interessiert mich ja selber. Nixi,
jetzt müssen wir da gerade anschauen.
Okay, ja genau, jetzt haben wir was zu tun. Ja, und sonst haben wir...
Ich würde auf einer geeigneten Instanz weiterleiten zu beurteilen.
Bitte, ja. Sagst der Freundin.
Vielleicht noch kurz ein Reminder, weil vielleicht beim nächsten Mal, das ist schon zu spät, also die Verfassungsklage ist der einzelne Schluss der 18. Mai.
In 10 Tagen ist das. Okay. Also heute genau.
Aber jetzt sind noch ein Podcast aus.
Ja, aber der ist ja schon irre knapp. Also wer da mal mitmachen will, sollte jetzt das machen.
Ja.
Und es gibt ja diesen tollen Briefkasten im MetaLab.
Genau, da kann man es
einfach. Ich habe den jetzt persönlich schon überprüft, der schaut sicher aus, wer Angst hat um seine Daten. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben denn da den Tresorcode? Wahrscheinlich nur wenige, oder?
Ja, ist geil, ne?
Aktueller Stand.
Ja, genau.
Wie viel haben wir schon? 8.150 Personen klagen bereits mit.
Das heißt, es müssen jetzt noch 11.000 oder so müssen noch abschicken in dieser Woche.
Okay, ich darf hier vorlesen. Also Online-Formular ausfüllen, PDF-Datei ausdrucken, Vollmacht unterschreiben und Brief absenden oder ins MetaLab Briefkasten hinein.
Genau, aber das ist nämlich kein Briefkasten, sondern das ist der MetaLab-Tresor, wo das hineingeschmissen wird.
Und die Seite heißt www.verfassungsklage.at. Man muss österreichischer Staatsbürger sein, oder?
Vor allem muss man betroffen sein.
Man muss nur betroffen sein.
Genau.
Muss man nicht, wenn du nicht Staatsbürger bist und einen österreichischen Mobilfunkvertrag hast und in Österreich einen Wohnsitz hast, glaube ich, reicht es auch aus.
Mhm.
Wirklich? Okay.
Die Frage ist, ob du österreichischen Wohnsitz brauchst. Genau, wenn du es geschafft hast, den Mobilfunkvertrag zu kriegen, ist einer total hacklig, dann bist du qualifiziert. Also ich habe ab und zu mal schon erlebt, wie das ein Ausländer neben mir gerne was abschließen wollte. Das hat sich äußerst mühsam angehört. Also das ist nicht so, dass man einfach hingeht und den kriegt.
Das ist eine höhere Qualifikation als die Staatsbürgerschaft.
Egal,
ja, also okay, man, falls ich falsch liege, man möge es mir nicht sofort machen, aber ich bin der Meinung, dass ich es gelesen habe am Anfang, dass es darum geht, dass eigentlich
man
das einzige Kriterium ist, dass man den Vertrag hat. Also, okay. Ich glaube, man unterliegt auch als Nicht-Österreicher der Vorratsdatenspeicherung, wenn man österreichische Kommunikationsdienstleistungen in Anspruch nimmt.
Ich sage ja.
Also grundsätzlich vom normalen Rechtssystem kann jeder klagen, der glaubt, dass er irgendwie einen Anspruch hat. Nein, überhaupt jeder. Überhaupt auch, jeder. Auch zum Beispiel ein Asylwerber kann potenziell eine Verfassungsklage einreichen. Super, wird auch, glaube ich, regelmäßig auch gemacht. Aber
genau, ich verstehe es. Es ist definitiv, man muss kein Staatsbürger sein.
Ja.
Man braucht schon.
Okay.
Wichtig ist, dass man halt. Also mitmachen. Und die schon ausgedruckt haben, endlich aufraffen und zum Postkasten tragen.
Wer sich nicht aufraffen kann, ins MetaLab zu gehen, hier ein kleines bisschen Kalenderverlesung. Am Freitag, dem 11. Mai, ist Party 6 Jahre im MetaLab.
Ganz genau.
Das ist ein ganz toller Grund, um ins MetaLab zu gehen. Rathausstraße 6, 1010 Wien.
Ich habe jetzt noch einen Teaser für die nächste Folge. Am Donnerstag wird die vegane Food Coop gegründet, von der ich das letzte Mal. Habe ich es ja schon erwähnt? Darf ich nicht. Aber da werde ich Interviews machen und das gibt es dann vielleicht das nächste Mal. Und was eine Food Coop ist, gibt es dann auch das nächste Mal. Der letzte Mal ist schon so lang.
Ja, dann bedanke ich mich bei Andreas und ich bedanke mich beim Andreas.
Danke.
Vielen Dank speziell dafür, dass ihr trotz meiner schwachen Batterien also auch mitschneidet, dass wir einen Podcast haben. Danke beim Johnny für das eine Stunde lang Balancieren des Laptops, das war super schwierig. Und danke Martin für uns entscheiden. Du hast das extra als eine Antifa-Demo geschwänzt für uns.
Ganz genau, ja.
Aber ich habe noch Platz im Demo-Kalender.
Aber echt.
Echte Überschneidungen.
Okay, Andreas, bitte, Moment, ich versuche nochmal meinen Nachtrag zur 51. Biertaucher-Folge. Okay, Loading.
Das reicht, immer, dass du dein Handy aufnimmst, oder?
Ja, stimmt, ja, hast eigentlich recht. Gut, okay, nimmt der schon auf?
Ja, dann
nimmt
schon auf.
Okay, bitte, also ich fasse das Gespräch jetzt kurz zusammen. Also man kann mit Bitcoins, hast du gesagt, kann man so ganz billig Grafiken kaufen, weil es da Leute gibt, die sich freuen, dass eine Grafik...
Aber das ist erst noch das Wichtige.
die sich eine Grafik machen für ein paar Bitcoins und freuen sich. Aber da war jetzt noch ein Wort. ja, um auscashen, also man kann den normalen Dodel-Konsumenten zum Produzenten ermächtigen, dank Bitcoins.
Genau.
Aber jetzt hast du irgendein Reizwort noch verwendet, was war das denn gleich?
Pornos?
Es gibt Bitcoins-Pornos.
Ja, also es gibt tatsächlich Leute
die sich aus für Bitcoins,
wenn sie dann dafür Bitcoins überwiesen bekommen und die schreiben sich ihre Empfangsadressen auf den Körper drauf, ja, machen davon Fotos und wenn dann was kommt, dann schicken sie dann entsprechende Folgefotos aus mit den...
Ah, das ist nicht ein Film, das ist praktisch eine Porno-Fotoserie.
Das ist dann, genau, eventuell so eine Porno-Fotoserie, wo dann auch Leute, die Bitcoins bezahlen, dann gewisse Wünsche äußern können, in welche Richtung die Fotos gehen sollen und so. Das ist in den letzten Wochen gesprießt im Internet. Ja.
Und wo findet man das? Also wenn man sich für so etwas interessieren würde.
Also auf Reddit gibt es, glaube ich, also Girls Gone Bitcoin, glaube ich.
Girls Gone Bitcoin. Und sehe ich das jetzt richtig? Das sind, wie soll ich sagen, Leute, die weiblich und jung und gut aussehend sind, die sich da auch wer anschauen will. Das sind jetzt nicht Leute, die
wobei man ganz fairerweise
zahlen müssen, dass sich wer das anschaut.
Das gibt es natürlich auch gratis, wenn man das also sucht. Aber das gibt dem Ganzen natürlich...
Also es ist ja viel mehr nerdig, wenn man dafür Bitcoins zahlt.
Richtig,
man muss da vielleicht den wichtigsten Aspekt eigentlich erwähnen, und zwar, dass das Ganze ja, es hat davon schon einen Ableger gegeben, wo es eben dann darum gegangen ist, dass ja normalerweise Frauen, die solche Bilder eben anbieten, dass die dann halt meistens über irgendwelche Portale gehen, die dann eben irgendwie einen gewissen Prozentsatz halt nehmen.
Ja.
Und da geht es eben irgendwie so um dieses Empowerment,
Durch Bitcoins kann man jetzt sozusagen Frauen ermächtigen.
Ja, dass sie einfach selbst das darüber
bestimmen können,
dass niemand irgendwie da einen Teil irgendwie mitschneidet davon.
Kein windiger
Also man kann jeden zum Produzenten machen, so was wir vorher angesprochen haben, und man
zum
normalen Geld oder anderen die Zahlmethoden halt schwieriger ist bei PayPal zum Produzenten.
Genau. Und die können sich mit Bitcoins dann wieder Amazon-Gutscheine kaufen oder die auscashen oder was auch immer.
Also wenn man bei Google Checkout zum Beispiel Geld jetzt wirklich zum Beispiel haben will, dann ist das ein wahnsinnig aufwendiger Prozess.
Abgesehen davon, dass der Google Checkout in Europa gar nicht
scheitert. Geht das jetzt schon? Dann
kannst du selber einsetzen, weil ich habe das einmal versucht für meine Webseite, da haben sie noch gesagt, das geht in Europa
also
noch nicht.
Also wenn du im Android Market, also im Play Store was verkaufst, das bekommst du über Google Checkout.
Okay.
Und da kannst du es dann, der einfache Weg ist quasi auf Google Checkout das Geld direkt wieder auszugeben und wenn du quasi es auf der Konto haben willst, ist das ein Spießrutenlauf.
Ja, also bei meisten Sachen so.
Genau, so bei PayPal ist es ja genau das gleiche.
Oder bei Amazon.
Und bei den ganzen Payment-Providern ist es vielleicht nicht so, aber dafür musst du Unmengen zahlen an Gebühren.
Na gut, also vielen Dank für diesen
Nachtrag. Ja, und da gibt es dann auch noch, was kommt dann, das habe ich noch nicht genauer angeschaut, aber da gibt es dann eine Cam-Site auch, also Cam-Site, wo dann Frauen auch ihren Videokanal haben, mit Livestreaming.
Also diese ganzen Innovationen der Sexbranche im Internet gehen jetzt Bitcoin.
Genau, also das ist erst interessanterweise erst jetzt hochgekommen, dass das eigentlich...
Hat ein bisschen gebraucht.
Hat ein bisschen gebraucht, genau, ja. Und das dürfte jetzt auch ganz gut gehen. Ja, so für
aber das ist ja auch so ein, wie soll man das sagen, für eine Währung ja auch ein Zeichen von Akzeptanz, wenn die Pornoindustrie drauf abfällt. Ne? Die hat ja auch bekanntlich das Online-Zahlen erfunden und so. Ne?
Also so wie mit Videocodex
auch. Genau, halt in dem Fall jetzt nicht unbedingt die Industrie im Sinne von ein paar großen Majors ist, die da eben dahinter
sind. Die halbe Weltbevölkerung.
Ja, schon, aber eben dann halt wirklich da unten die kleinen Produzenten.
Ja, und nicht das ist das Schöne.
Quasi, also direkt.
Ist voll super, ja. Ja, Bitcoins am Siegesmarsch. Eindeutig. Okay, vielen Dank für diesen Nachtrag.
Okay.
So, und damit verabschieden wir uns mit einem Bis denne zur Folge 52.